Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tree TV. Fernsehen aus der Krone, sage ich immer. Und wir haben malerisches Wetter. Neulich war hier noch Schnee, aber das wechselt sich ja in diesen Bergen relativ schnell ab. Heute Morgen war es 5 Grad minus oder ja, plus weiß. Und jetzt ist es wahrscheinlich 25 Grad wechselhaft. Und wir werden uns heute auch in ein Wechselbad der Gefühle stürzen, denn ich habe heute einen Gast da, auf den ich mich schon sehr lange freue. Anton Peter Neumann. Peter Neumann sagt aber keiner, ne? Anton nee. Neumann sagen alle.
Ja, also die Anton. In der Regel Anton.
Einfach nur Anton. Ja. Wir bleiben trotzdem bei Herrn Neumann, weil Sie sind Körper- und Psychotherapeut. Und Sie sind auch jemand, der ja Energieheiler ist, sage ich mal. Mhm. Baujahr 62, heute wohnhaft in Berlin, aber wir haben uns hier in Goldeck getroffen, was gar nicht so weit von dem Ort entfernt ist, wo Sie groß geworden und geboren sind, wurden und wo Sie auch groß geworden sind. Bevor wir ganz tief in dieses spirituelle Thema einsteigen, weil heute wird es esoterisch, finde ich super, vielleicht mal zur Biografie. 1962 geboren, wo?
Ja, 1962 geboren, da in diese Richtung hier. Im absoluten Süden Deutschlands, in Berchtesgaden, also von hier 25 Kilometer Luftlinie entfernt und dort auch die ersten 10 Jahre groß geworden. Mhm. Also Berchtesgaden war sozusagen mein Landeort, als ich hier auf der Erde ankommen durfte. Und ich habe da mit meinen Eltern und meinen Geschwistern relativ behütet und schön gewohnt. Also am Abfluss des Königssees gibt es so eine kleine Arche. Und wir Kinder haben da unsere Zeit verbracht. Wir waren nicht im Kindergarten. Wir haben dort gespielt und haben die Schönheit und die Pracht der Natur erleben dürfen.
Mhm. Ihre Mutter kam aus Berchtesgaden, war also eine Einheimische. Der Vater war Flüchtling und hat gemeinsam mit ihnen die Bergwelt erschlossen.
Ja, genau. Also die Mutter war Berchtesgadenerin mit österreichischen Wurzeln, also auch von hier. Die österreichischen Wurzeln gehen hier nach Adnet. Das ist einer der Nachbarorte hier. Und mein Vater kam aus dem Sudetenland. Genau, die beiden haben sich da getroffen und haben eine Familie gegründet. Und so sind wir gemeinsam in die Berge gelaufen. Und unser Vater hat uns einfach die Bergwelt näher gebracht.
Mhm. Ja. Wenn man Sie fragt, was Sie beruflich tun, und Sie sagen nicht Psycho- und Körpertherapeut und auch nicht Energieheiler, dann sagen Sie ganz scherzhaft gerne, Sie sind ein Entstörer. Sie entstören etwas, Systeme entstören Sie. Und das ist ja gar nicht so weit von dem entfernt, was Ihr Vater gemacht hat.
Ja, genau.
Der war bei der Post.
Ja, genau. Genau, der war damals im Family-Dienst bei der Post, also im Telefondienst, was heute die Telekom ist. Und der war damals Entstörer und hat eben dafür gesorgt, dass auf dem Land die Telefone funktionieren, beziehungsweise die Landmasten, die da gestellt wurden, wenn da irgendwo ein Baum reinfällt, dass die einfach dann wieder repariert wurden. Das hat mich natürlich maßlos fasziniert, diese Welt der Technik und Telefone. Und das war klar, ich werde auch Entstörer. Mhm. Dass ich dann später tatsächlich dann diesen Beruf auch ausüben werde, nur mit einem ganz anderen Kontext, das war natürlich jetzt erstmal so nicht, für den kleinen Jungen nicht einsehbar.
Mhm. Wir werden uns diesem Thema immer in kleinen Schritten nähern, weil diese esoterischen, spirituellen Themen haben wir jetzt noch nicht so auf der Uhr gehabt. Das heißt, wir sollten auch die Leute mitnehmen, die ganz stark leben wie Malen nach Zahlen. Es werden bei uns zwar immer weniger. Man kann auch sich für Geopolitik interessieren und spirituell sein. Daniele Ganser ist das beste Beispiel. Aber wir wollen auch Menschen, die davon nicht zum ersten Mal gehört haben, aber vielleicht sogar so ein bisschen Angst haben mit dem, was einen Menschen auch ausmacht, nämlich seinen Geist, den Spirit, die Fragen nach, wohin gehen wir, woher kommen wir. Wir wollen die trotzdem mitnehmen, damit die nicht gleich abgeschreckt sind. Denn ich habe festgestellt, mit dem Thema beschäftigt man sich in der Regel immer erst, wenn es ernst wird. Also wenn man einen Unfall hatte oder wenn jemand, den man sehr mag, wenn man weiß, der wird sterben, dann merkt man plötzlich, man ist endlich. Dann entdeckt man vielleicht kurzzeitig seine Spiritualität, stellt sich die Fragen, ist mein Leben, was ich führe, so richtig? Weil der, der es so richtig geführt hat, der stirbt jetzt mit 35. Das war alles anders gedacht. Dann stellt man sich schon die Fragen. Aber dann kehrt man relativ schnell wieder ins weltliche Leben zurück. Und wir wollen vielleicht in diesem Gespräch erreichen, nicht erst auf die Krise zu warten, bis man sich die Frage stellt, was soll denn das alles? Das ist eine grundsätzliche Frage, sondern vielleicht schon vorher sagen, ist das Leben, was ich führe, eigentlich das Leben, was ich führen möchte? Oder führe ich in der Gegenwart ein Leben, was ich gerne beenden möchte, weil ich in der Zukunft ein ganz anderes Leben führen möchte? Warum teilen wir da unter? Aber lassen Sie uns auf Ihre klassische Biografie kommen, dass Sie heute als Heilpraktiker arbeiten, als Entstörer arbeiten, spirituell arbeiten, mit der Energie des Menschen arbeiten. Das war ja nicht so gedacht. Es gab ja einen ganz klassischen Weg, studieren, weltlich arbeiten. Aber es hat sich anders ergeben. Wie ging das los?
Ja, also losgegangen ist es erstmal damit, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann absolviert als allererstes. Also eine ganz bodenständige Angelegenheit. Das heißt, Ich habe ganz klein angefangen als Lehrling, was ich aus heutiger Sicht als sehr, sehr heilsam und sehr, sehr gut empfinde, weil ich das sehe bei meinen Klienten, die das nicht haben, die da gleich an oberer Stelle eingestiegen sind in irgendwelche Management-Ebenen, weil sie studiert haben, dass denen der Unterbau fehlt. Das habe ich aber dann erst später gemerkt. Für mich war das damals irgendwie normal, ich mache jetzt eine Lehre und das war eben eine kaufmännische Lehre und dann später habe ich studiert und habe das Studium angefangen, habe Politik studiert, habe Politik aber dann ganz schnell abgebrochen, weil ich gesehen habe, okay, das ist eine ziemlich theoretische Angelegenheit und das ist auch nicht das, was ich möchte. Das ist ziemlich am Leben vorbei.
Medizin kam auch nie in Frage?
Medizin war eigentlich der ursprüngliche Wunsch. Mein Medizinstudium, ich habe immer gesagt, wenn ich fertig bin mit der Schule, fange ich an, Medizin zu studieren. Ich muss gestehen, ich habe es dann einfach vergessen, weil da waren dann andere Sachen wichtig. Ich hatte auch keine Lust mehr auf Büffeln. Ich war einfach völlig abgefrühstückt mit diesem Schulsystem. Ich wollte einfach nicht mehr.
Auch sehr früh Vater geworden?
Und dann bin ich relativ schnell Vater geworden, genau. Und ich musste mich dann auch um Familie kümmern und habe mir dann gedacht, okay, gut, Politik ist es nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einen Fächerkanon gefunden in einem Studiengang. Da war eben Politik drin, da war Wirtschaft drin. Da war Jura drin, ich konnte mich mit Pädagogik befassen, mit Volkswirtschaft und dieser Studiengang, ich hatte keine Ahnung, was das ist, hieß Sozialpädagogik. Und dann habe ich das angefangen und habe da eigentlich das Glück auf Erden gegriffen. Weil
eine Privatuniversität?
Das war eine Privathochschule in München, genau. Das war die katholische Stiftungsfachhochschule in München-Haidhausen. Und da waren super tolle Leute. Also ich habe diese Diskussionen geliebt mit unseren Professoren, die Theologen waren. Das waren einfach wirklich sehr, sehr konstruktive Gespräche in den Seminaren und das war großartig.
Also wenn ich mich richtig erinnere, im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass Sie festgestellt haben, es ist ein Gesamtsystem. Man kann sich aus den unterschiedlichen Perspektiven dem nähern, aber man darf nie vergessen, dass es ein Gesamtsystem ist. Das kann man, hat man dort gelernt. Man war kein Fachidiot.
Genau, man war kein Fachidiot. Wir haben damals, ich war aktiv in dieser studentischen es gab da diesen allgemeinen Studentenausschuss, also eine demokratische studentische Einrichtung, die die Interessen der Studenten vertritt, Studentinnen vertritt. Und das war natürlich ein großartiges Ding, da mit drin zu sein, mitzubestimmen und eben auch zu sehen, okay, wir tragen unsere Ideen an die Hochschulleitung heran und wir wollen da einfach auch politisch aktiv sein und da ein Stück weit mitbestimmen, was natürlich auch illusorisch war. Aber letztendlich war das eine unglaublich große Freiheit und mich da zu präsentieren und da Diskussionen zu leiten, Podiumsdiskussionen zu leiten, da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, was eigentlich in mir steckt und was ich kann. Und ich habe das vorher auch schon realisiert. In meiner Tätigkeit dann als Auszubildender bin ich in die Gewerkschaftsbewegung eingetreten damals, war also Jugendvertreter und war gewerkschaftlich organisiert in verschiedenen Gremien. Also da habe ich schon gemerkt, okay, also ich bin einer, der irgendwie auch ganz gern redet und auch ganz, ganz gern Dinge darlegt und sich auch für andere einsetzt. Und was damals eben auch aufgefallen ist, die Leute sind immer zu mir gekommen, wollten ihre Probleme mit mir lösen. Egal wie alt ich war, irgendwie standen sie immer neben mir und haben mir ihre Probleme erzählt.
Ja.
Ich dachte mir immer, hallo, was wird das jetzt hier? Aber später dann hat sich das einfach herauskristallisiert, okay gut, also das geht, das funktioniert, das scheint in mir zu stecken, die Leute sehen da was. Und ich habe dann eben angefangen, da nach Beendigung des Studiums das dann auch noch ein Stück weit zu forcieren. Also erstmal habe ich mit Jugendlichen gearbeitet, die in ihrem Ausbildungsabschluss gefährdet waren. Und habe da denen gelernt, wie man richtig lernt. Und eben auch da ist es ja auch immer so, die sind deswegen gefährdet, weil zu Hause die Verhältnisse nicht stimmen. Da gibt es eben Probleme zwischen Vater und Mutter und das Kind hängt in der Luft. Und was passiert? Das Kind verliert einfach die Orientierung, kann sich auf nichts mehr konzentrieren und ist dann natürlich im Schulabschluss bzw. im Lehrabschluss gefährdet.
Das ist nicht geerdet, es ist zwischen allen Welten und...
Komplett. Es ist nicht geerdet. Das ganze System ist in Aufregung, ist in Aufruhr. Da gibt es Probleme innerhalb der Familie. Da gibt es vielleicht auch häusliche Gewalt aufgrund dieser Probleme, weil eben Alkohol im Spiel ist. Und das ganze Drama sich halt einfach vorzieht. Und dann verlieren die den Bezug zu sich selber und verlieren einfach auch diese heimelige Atmosphäre. Also wir müssen ja wissen, der Krieg findet ja in der Regel immer draußen statt. Und wenn Kinder nach Hause kommen, dann haben die zu Hause einen Frieden zu erleben. Das ist das Idealbild. Kinder erleben draußen Unruhe. Draußen ist in der Regel Krieg.
Konkurrenz.
Da ist Konkurrenz. Sie müssen bestehen in der Schule. Sie müssen auch im Kindergarten schon bestehen. Ja. Das ist ja ein Irrsinnssystem, das wir da entwickelt haben. Und jetzt ist es so, dass diese Kinder nach Hause kommen und da muss Frieden sein. Da muss Frieden sein zwischen Vater und Mutter. Wenn die beiden sich nicht ehren, wenn der Vater die Mutter nicht ehrt und die Mutter den Vater nicht ehrt, dann gibt es einfach ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht wird immer größer und dann gibt es irgendwann ein Zerwürfnis, da gibt es Streit und die Kinder verlieren sich. Mhm.
Das heißt, da sind wir schon in dem Thema drin, wenn es keinen Ausgleich gibt zwischen der Anspannung da draußen und der Entspannung in der Familie, dann wird das System überlastet oder unterlastet, aber das ist kein Gleichgewicht der Systeme da.
Genau, so ist es. Es gibt kein Gleichgewicht der Systeme und es ist auch dann keiner da, der das Kind auffängt. Der sich mit dem Kind hinsetzt und sagt, okay, gut, was ist denn heute passiert in der Schule? Du machst so ein trauriges Gesicht. Was ist denn los? Stimmt was nicht mit der Schule? Oder hast du Probleme mit deinen Freunden? Oder
mit deinen Eltern?
Mit deinen Eltern, ja.
Das fragen sie natürlich nicht. Wissen sie die Antwort, kennen sie ja.
Oder auch nicht.
Ja. Oder auch nicht. Ja.
Das war der Weg.
Okay.
Genau.
Ja. Dann gab es noch eine sehr schmerzliche Erfahrung über Jahre, sich selbst mittherapiert als Therapeut.
Ja, also ich bin, ich habe dann ein Angebot erhalten am Ökowerk in Berlin und
91.
Richtig, 91, genau. Habe dann ein Angebot erhalten, als Ökopädagoge nach Berlin zu gehen. Das war das, was ich dann eigentlich auch studiert hatte. Ich habe mich dann darauf eingelassen, habe da einen eigenen Studiengang mehr oder weniger mit initiiert an der Hochschule in München und habe da eine Arbeit drüber geschrieben, die wurde dann auch als Buch veröffentlicht, das hat dann Kreise gezogen. Und so bin ich eingeladen worden, ans Ökowerk in Berlin als Umweltpädagoge zu kommen und dort als Ökopädagoge zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dahin, habe mir das angeguckt, habe Berlin kennengelernt und habe da den Boden geküsst und habe gesagt, okay, gut, ich muss das tun. Ich war zu dem Zeitpunkt Vater von zwei Kindern, war verheiratet, war eigentlich alles klar, wo mein Weg hingehen wird und habe einfach gesehen, ich bin unglücklich, ich lebe in einer unglücklichen Verbindung. Da werde ich nicht geehrt. Ich war einfach so.
Ja.
Und ich habe dann diesen Schritt gemacht und bin nach Berlin gegangen und gesagt, okay, für ein Jahr mache ich das jetzt mal. Ich muss rausfinden, ob es für mich zu Hause noch eine Zukunft gibt oder nicht. Und dieses Angebot mit Berlin ist jetzt richtig gut. Und dann bin ich da hingegangen, dann bin ich aber so in die Krise gegangen nach einem Jahr, dass ich dann einfach wieder angefangen habe, mir therapeutische Hilfe zu suchen, was ich vorher auch schon gemacht habe, weil klar war, in dieser Ehe muss es irgendwie eine Balance geben und das geht nur mit einer Paartherapie beziehungsweise mit einer Eigentherapie. So hatte ich das also damals dann angefangen, in Berlin fortgesetzt. Und in Berlin war dann großartig, weil dann plötzlich ganz andere Sachen möglich waren. Da war dann klar, die Großstadt, die bietet mir ganz andere Ideen, eine ganz andere Inspiration. Die Leute, die da gearbeitet haben, die waren ganz anders drauf. Die waren...
Man muss sagen, Berlin 91 war eine der spannendsten Städte überhaupt. Berlin, die Mauer war frisch umgefallen.
Ja.
Da waren Dinge möglich. Das war, ich sage immer, auch ein rechtsfreier Raum für die Partyveranstalter. Aber eben auch völlig neue Dinge konnten geschehen, weil es war ein kreatives Chaos. Die Regierung war noch nicht da, die Polizei hatte was anderes zu tun. Man konnte Dinge tun einfach, ohne genau zu wissen. Man konnte es laufen lassen. Ja. Das fand ich schon spannend.
Ja, das ist absolut korrekt. Berlin zu dieser Zeit war wohl die spannendste Stadt der Welt. Weil dieser rechtsfreie Raum gigantische Möglichkeiten zugelassen hat. Aber Berlin war ja immer schon eine unglaublich freie Stadt. Da waren ja immer schon viele Dinge möglich, die anderswo in Deutschland nicht möglich waren. Und die Therapeutin, die ich dann damals da getroffen habe, die war sehr, sehr gut geerdet. Die war sehr, sehr gut gesettelt. Die hatte sowohl eine Ausbildung als Betriebswirtin, als auch als Psychologin, als auch als Körperpsychotherapeutin. Die hat bei der großen Gerda Beusen gelernt. Die Gerda Beusen hatte damals in den 50er Jahren mit Wilhelm Reich zusammen die moderne Körpertherapie entwickelt und sozusagen sie als Gründermutter und er als Gründervater in die Welt gerufen. Und die hatte eben bei Gerda Beusen gelernt. War für mich unglaublich spannend, da jetzt einfach reinzuwachsen und dieses Wissen herauszufiltern und für mich zunutze zu machen.
Hat sich Ihr Weltbild damals geändert? Weil eine Heilpraktiker-Ausbildung ist eine sehr klassische Ausbildung und auf einmal, wenn
das,
Sie jetzt auch
von... Das war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Okay, wenn man von Reich spricht, Hormontherapie, all diese Dinge, der war ja in Amerika mit seinen Thesen und mit seiner Forschung nicht gerade beliebt, haben sie in die Klapse gesteckt. Und dann wird man plötzlich damit konfrontiert. Hat sich Ihr Weltbild geändert?
Ja, unbedingt. Also das Weltbild hat sich da komplett auf den Kopf gestellt. Also ich bin ja aus einer relativ behüteten bayerischen Kleinstadt. Ich habe zwar in München studiert, aber München ist ja zu der Zeit auch ein Dorf gewesen. Oder ist es vielleicht heute immer noch, ich will niemandem zu nahe treten. Aber ich bin nach Berlin gekommen und habe einfach in Berlin gesehen, okay, also da ist ein Freiraum, da ist ein Geist, der inspiriert mich, der beflügelt mich und der hebt mich über die Dächer. Mhm. Und da war natürlich dann auch klar, dass ich mit diesen energetischen Dingen, die da auf mich zukamen, konfrontiert werden muss. Und meine Therapeutin war eben in zwei Welten zu Hause. Die war klassische Verhaltenstherapeutin und zugleich war sie Biodynamikerin. Das heißt, sie hat biodynamische Psychologie studiert. Und das ist eben eine transpersonale Psychologie. Das ist eine Psychologie, die sich mit parapsychologischen Phänomenen befasst. Und die war da einfach unglaublich sattelfest. Die hat immer Rollos runtergezogen. Ich konnte richtig sehen, wie die, wenn sie loslegt und von Theorien spricht, am Rollo zieht und da war die ganze Theorie drauf. Die konnte das einfach runterbeten. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, sich da einfach drauf einzulassen und dieses Wissen aufzusaugen. Mhm. Und sie war dann auch diejenige, die dann irgendwann gesagt hat, du hast nach spirituellem Lernen gefragt. Wundert mich nicht, dass du jetzt mit diesen Themen kommst. Und geh da mal irgendwie in diesen Film, da läuft gerade ein Film an mit Keanu Reeves und Sam Shepard, der hieß damals Halbblut, ist 90 gedreht in Amerika, ist ein Hollywood-Film. Es handelt von einem FBI-Agenten, der ins Indianerreservat geschickt wird und dort mit seinen indianischen Wurzeln konfrontiert wird. Und dieser Film, der hat mich total geflasht, weil das war genau das, was ich wissen wollte. Ich bin gerade frisch in die Stadt gekommen. Und hatte das Gefühl, so, ich werde jetzt mit meinen Wurzeln konfrontiert in dieser großen Stadt, nicht am Land. Also hier habe ich es auch erlebt, aber anders. Und bin in dieser Stadt mit diesem Film dann so tief verwurzelt worden, weil dann genau zu dieser Zeit dann eben auch noch ein nordamerikanischer Indianer, den auch sie mir vermittelt hat, nach Berlin kam und sie hat gesagt, geh mal dahin, red einfach mal mit dem und schau einfach mal. Und das ist ein sehr, sehr humorvoller, gut geerdeter, ehrlicher, gut ausgebildeter Mann, der die Fähigkeit hat, eben seine Hände ins Feuer zu halten und sich nicht zu verbrennen. Der hält 3 Stunden seine Hände ins Feuer und überträgt die Kraft des Feuers auf die Herzen der Menschen, die eben da sind. Und das hat mich wirklich überzeugt. Das habe ich vorher noch nie gesehen, dass das geht. Dass das wirklich geht. Das entspricht nicht unserer Logik. Unsere Logik sieht ganz anders aus. Und wir sind alle logisch orientiert. Man hat uns das im Schulsystem ab dem Kindergartenalter und dann spätestens ab dem 6. Lebensjahr in der 1. Klasse hat man uns das eingetrichtert, was Logik ist. Dass 1 und 1 2 ist. Und plötzlich steht jemand da und hält seine Hände ins Feuer. Das war gut.
Wenn Sie damals schon und auch heute über solche Erfahrungen sprechen, da sagen doch viele, der hat nicht mal alle Nadeln an der Tanne. Das sowas Ähnliches hat es in den 60 Jahren auch schon gegeben. Das war mit Drogen verbunden. Das hat er wirklich erlebt, aber auf Substanzen.
Ja, genau. Nur in dem Fall ist es eben nicht so. Mhm. Also das kennen ja auch viele. Also dieses Phänomen, dass man über Feuer läuft, dass man über Kohlen läuft, das geht. Man muss sich einfach vorher darauf einstimmen. Und man muss da einfach gucken, dass man hier für sich einen persönlichen Rahmen schafft, in dem man einfach mental stark ist. Ja? Wobei das jetzt bei diesem nordamerikanischen Indianer ist nicht nur mentale Stärke, sondern das ist einfach auch, das ist was anderes. Also da ist ein Wesen am Werk, das in der Lage ist, tatsächlich diese gängigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu überspringen.
Mhm. Wann hat sich Ihr Verhältnis zum Leben, was Leben überhaupt ist, und zu sich als Person, was Sie... Sie sind jetzt Herr Neumann, aber Sie sind ja vielleicht noch etwas anderes. Sie sind irgendwo hergekommen, werden irgendwo hin. Wann hat sich das alles verändert? Weil man kann auch in Bayern dahingehend spirituell sein, dass man eben Katholik ist.
Unbedingt, na klar.
Unterscheidet sich das? Also hat sich da in Berlin das verändert?
Also ich muss wirklich sagen, also eine der großartigsten spirituellen Erlebnisse, die ich je hatte, die sind eben da hinten oben passiert. Also wenn man hier drüber gehen würde, über das Steinerne Meer, das ist ein Hochplateau aus... Ja, ein relativ großes Geröllfeld, könnte man sagen. Und da oben bin ich als junger Mann eben allein in den Bergen unterwegs gewesen. Da lag eine ganze Herde junger Kühe lag da auf einer Wiese und ich musste da durch. Dachte, okay, gut, ich jetzt ganz alleine hier, muss jetzt da durch. Bin da durchgegangen und habe festgestellt, diese Tiere, die liegen da auf dem Boden, gerade die Wiederkäuen, da war so ein tiefer Frieden, da war so ein tiefes spirituelles Erleben. Ich hatte das Gefühl, ich bin mit allem verbunden, was ich je um mich herum kennengelernt habe, einschließlich der Grasbüschel, auf denen ich gerade stehe. Das war eins der tiefsten spirituellen Erlebnisse, die ich hatte. Die hatte ich übrigens dann später noch mal in Berlin, als ich irgendwann mal auf einem Mittelstreifen auf der Wiese stand und die Grashalme zu mir gesagt haben, was machst du denn gerade? Du trittst mit deinen Füßen auf uns rum, merkst du das gerade? Mhm. Also das heißt, da gibt es eine Verbindung, da ist in mir eine Verbindung wohl angelegt gewesen von Kindheitsbeinen an. Und da ich ja auch in einer katholischen Familie groß geworden bin, bin ich natürlich auch in die Kirche gegangen und bin da hingeschickt worden, sagen wir so. Und habe das natürlich da miterlebt und diesen Glauben da auch so erleben dürfen. Aber ich habe mich dann relativ schnell abgewandt. Mhm. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe irgendwann angefangen, das zu hinterfragen und habe einfach gesehen, ich werde hier irgendwie nicht für ernst genommen.
Wenn man sich die katholische Kirche heute anguckt und dann überlegt, der Gründervater, obwohl er es nicht wirklich war, also Jesus Christus, was der vorhatte, dann muss man sagen, da gibt es ja schon Diskrepanzen. Ich glaube nicht, dass Jesus diesen Apparat heute für gut heißen würde. Aber ist der katholischen Kirche etwas abhanden gekommen? War sie mal in den Anfangsjahren vielleicht spirituell und heute ist sie nur noch eine Institution?
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass sie sehr spirituell war und dass es da sehr, sehr klare Gedanken dazu gab. Und dass er auch gelebt wurde. Also da gab es ja Kulturen im Süden Englands und in Frankreich, die sich damit dem reinen Glauben auseinandergesetzt haben und diesen einfach gelebt haben. Also da war dieser spirituelle, klare Gedanke, das, was wir vielleicht heute auch als Nachhaltigkeit bezeichnen würden, das war einfach im Glauben auch vorhanden und das wurde praktiziert. Nur es wurde ganz schnell dann auch beendet, weil diese Institution auch ein Riesenbusiness ist. Und wie wir alle wissen, ja, da stehen einfach sehr kraftvolle Interessen dahinter und die wollen natürlich auch gelebt werden. Und das bedeutet natürlich, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr konform sind. Und so hat man dann eben in diesem... Aus diesem Gedankengut heraus hat man dann eben im 4. Vatikanischen Konzil hat man dann diese Dreieinigkeit, die es eben gab zwischen Körper, Geist und Seele, hat man eben den Geist herausgenommen und hat dann gesagt, okay, dann gibt es eben nur noch Körper und Seele, aber den Geist gibt es nicht mehr. Das ist unser Anspruch. Wir vertreten den Geist. Und das ist jetzt genau das, was ich immer vermisst habe an der Kirche. Also wenn ich in die Kirche gegangen bin, genau dieser Geist hat mir gefehlt. Es war irgendwie tote Materie. Eine Kirche, die hat nichts ausgestrahlt. Da war für mich leider nichts. Ich muss es einfach so sagen. Und ich habe aber selber andere Erfahrungen gemacht. Und dieses, was ich gerade geschildert habe, dieses Erlebnis mit dieser jungen Herde, die da auf der Weide lag, auf der Hochebene oben in den Bergen, das war für mich genau dieses Erleben, dass man mit all dem, was ist, verbunden sein kann. Auch mit den Grasbüscheln verbunden sein kann. Und dass ich das offenbar in mir trage. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was eigentlich Heiligkeit bedeutet. Also ich habe auch das erste Mal verstanden, warum die Inder heilige Kühe haben. Wir nicht. Wir haben Kühe in der Massentierhaltung, was ein schreckliches
Szenario. Also die Kühe ein Symbol für Natur, für Ganzheitlichkeit, die gehören Kühe, zu uns. Die Tiere, Kühe, die Natur, das ist alles eins.
Ja, und wir müssen dafür sorgen, dass es denen gut geht. Und die haben einfach einen heiligen Status. Diese Tiere sind göttliche Geschöpfe, wir betrachten das alles aus wirtschaftlichen Aspekten heraus. Und so wurde mir das auch in der Schule eingetrichtert. Und sich davon zu befreien und das wieder loszuwerden, war mit diesem Erlebnis auf einen Schlag geschehen. Mhm. Und ich habe einfach erkannt, okay, also da gibt es was, was tatsächlich so tief wirkt und mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich weiß, ich bin mit meinem Denken auf dem richtigen Weg. Und ich kann auch weiterhin nicht in eine Kirche gehen und dort hier blind glauben. Das geht nicht. Obwohl es durchaus in der Kirche sehr heilige Menschen gibt. Das ist so. Mhm. Aber der Mainstream ist natürlich erstmal anders ausgerichtet, was ich sehr schade finde. Mhm. Aber insgesamt ist das, was sich dann offenbart hat in meinem Leben, einfach noch viel, viel, viel mehr gewesen. Und das hat sich dann so nach und nach ergeben. Und dadurch, dass ich eben eine wissenschaftliche Ausbildung hatte und da eben auch immer ein streitbarer Denker und Redner war, habe ich mich natürlich mit den Sachen auseinandergesetzt und habe da die Tiefe gesucht und auch immer die richtigen Leute gefunden dazu, mit denen ich da mich auseinandersetzen konnte, die mir auch weitergeholfen haben. Und das hat mir dann letztendlich auch geholfen, diesen Weg in die Naturheilkunde zu verbreitern und zu verstärken, sodass ich immer mehr an Zusammenhänge zusammentragen konnte, um zu erklären, wie eigentlich das Mysterium Mensch funktioniert. Weil das, was wir an Erklärungsmuster ansetzen, ist viel zu dünn. Und auch das, was uns gesagt wird, ist absolut falsch. Mhm.
Können Sie mir sagen, was ist der Mensch? Ist der Teil einer Welt oder gibt es die Umwelt und den Menschen? Ist der Mensch irgendetwas Besonderes? Kommt der irgendwo her? Geht der irgendwo hin? Oder ist das alles eingebildet?
Mhm. Ende der 80er Jahre gab es ja die Diskussion mit diesem Begriff Umwelt und Mitwelt. Und die Mitwelt war ja immer schon letztendlich der Begriff, der zu bevorzugen war, weil wir in diesem Kontext mit der Natur eins sein müssen. Und der Mensch als spirituelles Wesen hat sich da nicht als Krone der Schöpfung zu bewegen, sondern hier geht es darum, sich tatsächlich unterzuordnen, demütig zu sein und mit Respekt an die Sache heranzugehen. Uns ist der Respekt verloren gegangen. Der Respekt vor dem Leben. Jeder Baum ist ein Lebewesen. Unsere Bäume sind unsere größten Freunde. Wunderbar. Wir lieben sie alle.
Mhm. Und was tun wir? Aber nicht nur als Bretter, bitteschön.
Aber was tun wir? Wir fahren da rein mit gigantischen Maschinen und holzen alles ab, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, den Wald muss man auch bewirtschaften. Ja, aber es kann nicht sein, dass wir hier Regenwälder abholzen, um eine Sojaproduktion anzufacheln, die dann letztendlich in Europa an die Schweine und an die Kühe verfüttert wird oder in Dänemark.
Mhm. Ja. Das heißt, Ihre Naturverbundenheit, die sich hier ergeben hat, dann der klassische Weg über katholische Bildung bis eben zum Erleben, dass der Mensch noch mehr ist, außer das, was die Kirche ihm vermittelt, hat sie zu dem gemacht, was sie heute sind.
Ja, also dieses bodenständige Leben hier in dieser wunderschönen Natur und dann natürlich auch dieses Hinausgehen dürfen in die Welt, in die Großstadt gehen zu dürfen, dort eben komplett neue Wege gehen zu dürfen, das war natürlich der beste Lernprozess, den man haben durfte, mhm, oder der mir passieren konnte. Und dieser spirituelle Lehrer, den ich dann angefangen habe aufzusuchen, der ist mal gefragt worden, was muss ich tun, damit ich ein spiritueller Mensch bin? Und seine Antwort war, und das erzähle ich auch jedem meiner Klienten bei jeder Gelegenheit, wenn man mir erzählt, ich will unbedingt spirituell sein, was kann ich tun? Dann antworte ich darauf mit seiner Antwort, geh nach Hause und räum deine Wohnung auf. Und räum die Küche auf. Und wenn die Küche aufgeräumt ist, dann geh ins Bad und räum dein Bad auf und putz dein Bad. Und wenn das Bad aufgeräumt ist, dann geh in die Besenkammer und räum die Besenkammer auf. Und wenn du mit der fertig bist, dann geh ins Schlafzimmer. Und wenn das fertig ist, dann geh in den Keller und räum deinen Keller auf und so weiter. Und wenn du fertig bist, dann fang wieder an in der Küche. Das hat auch was mit Spiritualität zu tun. Das ist das allererste, was wir hier zu tun haben. Wir haben dafür zu sorgen, dass Ordnung herrscht. Weil die Ordnung ja nicht nur im Außen ist, es geht um die Ordnung innen.
Das sind also symbolische Handlungen.
Absolut. Mhm.
Es geht also nicht darum, dass wir im großen Stil ein Putzmittel einsetzen. Sondern
nein, es geht darum, dass so wie es bei uns im Außen aussieht, so sieht es auch im Innen aus. Und wir müssen unser Innen aufräumen. Wir müssen lernen, das Innen aufzuräumen. Dieser Schmerz, den wir haben, ist der Schmerz der Ahnen, den wir in uns tragen. Es ist aber auch der Schmerz unserer eigenen Geschichte und es ist der Schmerz unserer Geburt. Und ich muss mich hier als Individuum natürlich fragen, wer war ich vor meiner Geburt? Und wer werde ich sein, wenn ich hier eines Tages diesen Planeten verlassen werde?
Verlassen wir denn diesen Planeten wirklich oder ändern wir nur unseren Aggregatzustand?
Wir verändern unseren Aggregatzustand. Wir verändern unseren Aggregatzustand und gehen einfach zurück in eine geistige Dimension und gehen nach Hause. Und wir müssen davon ausgehen, dass jeder seinen eigenen Stern, sein eigenes Zuhause hat, wo wir uns als Gruppen treffen. Und dieses Zuhause ist unser ureigenes Zuhause. Meine Tochter, als die damals geboren wurde, die jüngste von den Vieren, ist zu Hause gesessen am Küchentisch, als sie reden konnte, und hat gesagt, ich will nach Hause. Ich will heim. Ich will nach Hause. Und meine Frau hat zu ihr gesagt, wir sind doch hier zu Hause. Und sie hat gesagt, ich will heim. Ich will nach Hause. Sie hat die Sehnsucht nach zu Hause. Sie war so stark verbunden mit diesem Zuhause in dieser geistigen Dimension, dass sie gemerkt hat, hier ist nicht schön, macht hier keinen Spaß. Hier stimmt die Energie nicht. Hier ist irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, ich möchte hier nicht sein. Und das sind so Erfahrungen gewesen, die haben mich einfach geprägt. Also auch früh Vater zu werden und 4 Kinder zu haben, das macht was mit einem. Und ich habe 4 Kinder von 2 verschiedenen Frauen. Das heißt, da waren einfach 2 verschiedene Leben, die ich ausgefüllt habe, so gut es ging. Und diese Lebensabläufe mit den Kindern haben mich einfach gelehrt, mit deren Augen zu sehen. Und ich habe einfach ganz früh gemerkt, ich fühle die Menschen. Ich fühle sie. Und dadurch, dass ich sie fühle, ziehe ich die an. Die kommen zu mir.
Also da tritt was in Korrespondenz.
Da tritt was in Korrespondenz. Die gehen in Kontakt, die gehen in Resonanz. Und deswegen erzählen die mir auch und schütten mir ihr Herz aus.
Würden Sie denn sagen, dass wir uns alle, und ich bin eigentlich jetzt nicht nur Menschen, sondern dass wir uns alle kennen, dass alles, was lebt, und es lebt alles, dass es sich wiedererkennt?
Ja, davon bin ich überzeugt. Wir kennen uns alle.
Also unsere Kinder sind letztendlich auch nur ein Konstrukt. Wir kennen uns, wir sind jetzt hier die Kinder, aber da, wo wir herkommen, sind sie nicht unsere Kinder, da sind wir Einzelpersönlichkeiten.
Genau, da, wo wir herkommen, sind wir Einzelpersönlichkeiten. Wir sind offenbar zusammengefasst in großen Gruppen, in verschiedenen. Also es gibt eben diesen Begriff der Seelenzwillinge und der Lichtzwillinge. Das heißt, die Seelenzwillinge sind eng miteinander verbunden, die Lichtzwillinge sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und wenn wir uns dann hier wieder treffen auf der Erde, im Kindergarten, in der Schule, am Tresen, an der Bar, dann unterhält man sich mit dem und sagt, wow, jetzt haben wir 2 Stunden miteinander gesprochen, ich habe das Gefühl, wir kennen uns erst seit 2 Minuten, aber wir haben uns so viel zu sagen. Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung zwischen Seelenzwillingen. Und die Lichtzwillinge sind noch viel inniger verbunden. Da gibt es noch eine viel, viel innigere Ebene. Also da sind wir auf einer Lichtebene miteinander in Verbindung, die ganz außergewöhnliche Sachen macht. Also da gibt es telepathische Übertragungen, da denkt man irgendwas und der andere spricht es aus. Mhm. Viele Ehepartner kennen das. Also viele haben das Glück, sie treffen ihren Lichtzwilling und kommen dann auf dieser Ebene miteinander in Kontakt. Und dass diese Ebenen natürlich dann auch gepflegt werden müssen und dass die intensiv sind und dass es da dann natürlich unter Umständen auch schwierig werden kann, ist auch klar.
Herr Norman, würden Sie sagen, dass Menschen oder jeder Mensch, der hier lebt, in diesem Bewusstseinszustand, er ist ja oft auch nicht da, wenn er schläft, ich weiß nicht, wo er da genau ist, dass er eine Aufgabe hat?
Wenn er schläft, meditiert er, dann ist er nicht da. Von daher ist das viel, viel, ist es unser großes Glück. Ja. Mhm. Aber ja, er hat eine Aufgabe. Mhm. Er hat eine Aufgabe. Jeder hat ein ureigenes Talent. Er hat dieses Talent hier hereinzubringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Talent hier reinbringen, weil das ist das, was uns glücklich macht. Und das ist das, was uns Zufriedenheit verschafft. Ich wäre todunglücklich, wenn ich bei Daimler-Benz am Band stehen müsste. Und ich wäre todunglücklich, wenn ich als Elektroinstallateur Leitungen verlegen müsste in einem Neubau. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe.
Aber jemand, der das tut und sich da zu Hause fühlt, der kann da glücklich werden.
Es gibt Menschen, für die ist das die höchste Erfüllung. Die wollen das und die sind da zufrieden und das ist gut so. Die spüren das auch. Für die ist es keine Last. Für mich wäre es eine unglaubliche Last. Das würde mich alt machen und ich würde auch nicht alt werden. Ich würde in so einem Zusammenhang nicht alt werden. Mhm. Ich habe einfach diesen Weg für mich so einschlagen können, habe erkannt, okay, da ist mein Talent und mir wurde das auch alles auf dem Silbertablett serviert. Also ich musste nicht lang graben. Meine Therapeutin hat zu mir gesagt, du bist der geborene Therapeut, du musst eine Ausbildung machen. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann habe ich irgendwie so darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, sie hat recht, es ist so. Und es nützt auch nichts, mich da zu verweigern. Ich muss es tun.
Wenn ein Mensch mit einem Problem, Lebensproblem zu Ihnen kommt, nicht weil er sich das Bein gebrochen hat, wir sind uns, was die Schulmedizin angeht, ja dahingehend einig, haben brillante Mechaniker. Wenn man als Motorradfahrer die Kurve nicht bekommen hat und das Schlüsselbein ist kaputt, das bauen die dir wieder zusammen heute. Ja. Das ist wirklich ganz toll, auch minimalinvasiv. Aber der Mensch besteht eben nicht nur aus Haut und Knochen, der hat noch was anderes. Und das wird gerne ausgeblendet. Es ändert sich ein bisschen, aber das gehört eben zum Menschen auch dazu. Er kann gesund sein und trotzdem unglücklich. Medizinisch gesund und trotzdem unglücklich. Aber wenn jemand zu Ihnen kommt, hat Probleme, dann sagen Sie, Sie sind quasi ein Spiegel. Mhm. Sie spiegeln denjenigen.
Ja.
Das heißt, Sie nehmen sich zurück und er sieht dann das, was er ist. Oft gefällt ihm das nicht.
Richtig, genau. Ich nehme mich zurück. Er guckt in den Spiegel, in einen sehr gut geputzten Spiegel, sieht sich damit selber und das gefällt ihm natürlich gar nicht. Weil damit kann er sich selber erkennen. Aber meine Aufgabe ist es dann eben, ihn da auf den richtigen Weg zu weisen und ihm auch zu sagen und zu zeigen, dass er auf dem Weg, auf dem er jetzt ist, dabei sein eigenes, ureigenes Ich ausgraben darf. Und dieses Ausgraben ist nie eine relativ einfache Angelegenheit. Die ist schweißtreibend, die bringt eben auch Tränen, weil man mit Sachen konfrontiert wird, die man am liebsten nicht so gerne sehen möchte. Mhm. Das hat immer mit der eigenen Geschichte zu tun. Das hat immer mit den eigenen Familienverhältnissen zu tun, die unter Umständen sehr unglücklich waren.
Also der Mensch ist auch ein geborener Verdränger.
Und der Mensch wird konditioniert über die Eltern. Und wenn das nicht so gut war, dann ist er auch ein geborener Verdränger, weil er hat gar keine andere Wahl. Er muss das verdrängen. Er muss das nach hinten schieben. Nur wenn er das tut, verliert er natürlich seine Lebendigkeit. Und dann wird alles schematisch und dann wird alles...
Er versucht zu entsprechen.
Er versucht zu entsprechen und er trainiert sich bestimmtes Verhalten an. Und dann haben wir das, was wir sehen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel an unseren Politikern, die haben sich alles antrainiert. Man sieht einfach, die haben eine Maske auf und die haben sich das alles antrainiert.
Das sieht man aber auch, wenn man durch die Straßen fährt, an jeder Supermarktkasse, in der Bank, überall sieht man das.
Das sieht man überall. Wir haben einfach dieses Problem, dass die Menschen so weit ihr eigenes Ich verloren haben, dass sie darüber eine Maske gesetzt haben und ihre ureigenen Themen oder ihr ureigenes Wesen überhaupt gar nicht mehr spüren, geschweige denn erleben können.
Macht das krank?
Das macht krank. Mhm. Das ist unter anderem die Ursache für unsere schweren Biopathien, die wir in unserer Gesellschaft erkennen. Das hat zur Folge, dass ein Eisberg wächst, und wir dann als Spitze des Eisbergs Römer sehen oder dieses fürchterliche Wort mit 5 Buchstaben, was jeder als die Geißel der Menschheit bezeichnet, wo ich eigentlich nur drüber lachen kann, weil das ist es nicht. Also wenn wir wirklich ernsthaft an die Sache rangehen, verschwindet das. Mhm. Und ich finde das unerhört, was da geschieht, was man mit den Menschen macht, dass man sie in die Angst jagt. Weil es gibt diese Therapien, um das zu lösen. Und wir müssen uns nur umhören. Im Internet gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Und es gibt unglaublich viele Ärzte und Heilpraktiker, die sich auf einen alternativen Weg gemacht haben und unglaubliche Erfolge erzielen. Die aber aus meiner Sicht überhaupt nicht so unglaublich sind, weil sie sind ganz normal. Mhm. Für mich ist das ganz normal. Ich habe mich auf eine Ebene spezialisiert. Als Informatiker würde man sagen, auf die Software-Ebene. Die Schulmedizin konzentriert sich um die Hardware. Die reparieren ein Knie und die reparieren eine Schulter und vielleicht auch den Kopf, wenn es sein muss, auf Hardware-Ebene. Und ich habe mich auf die Software-Ebene eingelassen. Das heißt, es geht um energetische Ströme. Und wenn man die einfach versteht, wenn man die studiert, dann stellt man fest, dass es hier unglaublich viele Möglichkeiten gibt, anzusetzen und zum Guten zu drehen und zu wenden, sodass der Patient unweigerlich wieder gesund wird.
Lassen Sie uns die Computermetapher weiterfahren. Ich glaube, das verstehen sehr viele Menschen. Würden Sie sagen, ein Mensch, der unglücklich ist, der auch darüber heraus krank wird, bei dem stimmt etwas mit seinem Energiehaushalt nicht? Sein Akku ist einfach tief entladen oder überladen, aber er ist nicht in Balance. Kann man das so sagen?
Das trifft es genau auf den Punkt. Das ist das, was Wilhelm Reich in den 50er Jahren schon formuliert hat. Die Menschen sind unterladen. Unsere typischen Zivilisationskrankheiten sind Unterladungskrankheiten. Das ist ganz einfach. Das ist wie bei einem Auto eben auch. Wenn Sie morgens einsteigen und den Schlüssel umdrehen, dann kommen alle Lampen noch. Aber wenn Sie den Schlüssel weiter umdrehen, dann bricht die Ladekapazität zusammen und der Anlasser macht keinen Mucks. Mhm. Beim menschlichen Organismus ist es genau das Gleiche. Wenn wir uns überanstrengen, und das tun wir im Laufe unseres Lebens, wir überanstrengen uns, wir hängen uns viel zu weit aus dem Fenster, wir sind viel zu schnell unterwegs, wir machen viel zu viele Sachen, die unglaublich viel Energie kosten. Wir ernähren uns falsch, wir schlafen zu wenig und so weiter.
Wir pflegen unsere Maschine nicht.
Wir pflegen unseren Körper nicht, wir pflegen unseren Geist nicht, wir sind nicht in der Lage, uns wieder zu regenerieren. Das hat man uns nie beigebracht. Was man uns beigebracht hat, ist zu funktionieren, aber nie zu regenerieren. Und meine Aufgabe ist es jetzt, den Menschen einfach klarzumachen, hier, du bist in einem Unterladungszustand und dieses Thema ist bekannt. Wie gesagt, das ist bereits in den 1950er Jahren von einem großen Psychoanalytiker und Forscher Wilhelm Reich so in seinen Büchern aufgezeichnet worden, die heute noch Standardwerke in der psychoanalytischen Ausbildung sind. Mhm. Und Reich war Kronprinz von Sigmund Freud. Er hätte das Psychoanalytische Institut in Wien übernehmen sollen. Er kam aber nicht mehr dazu, weil die Nazis dann mehr oder weniger ihm die Flucht Sie haben ihn in die Flucht geschlagen, genau, das hat mir gefehlt. So, und diese Herangehensweise war dann für ihn zentral und er hat gesagt, wir müssen sowas bauen wie eine Kiste, wo man sich reinsetzen kann, damit die Leute aufladen können. Und das war sein zentrales Element, das war seine zentrale Erfindung, der Orgonakkumulator. Also das heißt, Orgonenergie zu akkumulieren, sich reinzusetzen, Batterien wieder aufzuladen. Das ist ja das, was...
Das mutet man ja jedem Auto zu, dass es mal in die Werkstatt kommt und mal durchgecheckt wird.
So ist
zumindest
es.
Alle zwei Jahre muss es zum TÜV und da guckt man mal nach den Leitungen.
Ja.
Weil bei sich selber macht man das nie.
Ja, so ist es. Jedes Auto hat Werkstattintervalle. Mhm. Das, was wir als Menschen machen, ist echt, das ist erbärmlich. Das ist wirklich erbärmlich. Und das ist schrecklich zugleich, weil die Enttäuschung, die dann einsetzt und diese Entmutigung, die einsetzt, führt einen immer zielstrebig in eine Depression. Die Menschen landen zielstrebig in der Mutlosigkeit, in der Niedergeschlagenheit und am Ende in der Depression. Mhm. Und das ist in unserer Zeit ja mittlerweile das Stichwort Nummer eins. Also diese typischen depressiven Zustände und Burnout-Syndrom, wie man das heute ja so schön nennt, ist genau der Punkt.
Würden Sie sagen, um es mal runterzubrechen, wir leiden daran, dass wir alle in dieser sogenannten Zivilisationsgesellschaft, in der Zivilisation versuchen, ein richtiges Leben im Falschen zu führen? Ja. Weil wir leben am Leben vorbei, wir beantworten nicht die großen Fragen. Wir sind zwar über das Netz erreichbar, aber wir selbst wissen eigentlich, wir sind jederzeit erreichbar, aber die wenigsten von uns stellen sich die Frage, außer es geht zu Ende, wohin gehen sie eigentlich, was sollen das eigentlich? Erst wenn die Krise kommt.
Ja, ja. Also einer der wichtigsten Sprüche wirklich in der Ausbildung der Psychotherapeuten ist, es gibt kein Leben im Falschen und in der Regel leben wir in falschen Zusammenhängen. Also es gibt immer etwas zu korrigieren, immer. Und diese Korrekturen, die müssen vorgenommen werden, weil ansonsten der Verschleiß viel zu hoch ist. Mhm. Und eine Krankheit ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas schiefläuft. Mhm. Es läuft etwas heiß.
Mhm. Ja. Das beste Navigationssystem nützt nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will.
Das ist absolut richtig. Ja.
Ist das beim Menschen auch so, dass der Mensch sich darüber klar sein muss, dass er sich auf einer Reise befindet und dass er vielleicht darüber nachdenkt, dass er, so wie er jetzt hier ist, das ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern er ist der Zustand Gegenwart ist Teil einer Reise.
Ja.
Also er kommt irgendwo her und er geht irgendwo her. Weil Sie sagen ja auch, die Generationen vor uns, und zwar, glaube ich, bis zur 18. Generation, es hat alles etwas mit uns zu tun.
Ja.
Also bis zum Großvater würden die meisten noch mitgehen. Der war kriegsversehrt, der hat es an seinen Sohn übertragen, dass er eben einen schweren Stand hatte. Und man als Sohn hat man beide noch kennengelernt. Aber bis zur 18. Generation, das ist ja ziemlich weit draußen. Verstehen Menschen das?
Die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, die verstehen das. Ja. Also zum einen, weil sie auf der Suche sind und zum anderen, weil ich ihnen einfach nachweisen kann, aufgrund der Behandlungsmethode, dass das, was wir hier machen, ein Lösen von karmischen Problemen ist.
Was sind karmische Probleme?
Karmische Probleme sind Schuldaufladungen, die wir selbst erzeugt haben. Das heißt, ich habe irgendjemand was angetan und das lastet auf meinen Schultern.
Und das ist mir bewusst?
Nein, das ist in der Regel unbewusst.
Aber derjenige, der, also als ich mich schuldig gemacht habe, ich habe jemanden verletzt, mhm. Ist das in diesem Leben passiert? Oder in der Kindheit?
Also es passiert natürlich auch in diesem Leben, aber es ist natürlich auch viel passiert in Zeiten vor unserer jetzigen Existenz. Und wenn das in früheren Leben passiert ist, also wenn ich beispielsweise ein Feldherr war, ein großer römischer Feldherr war und Reinkarnation ist ein Tatbestand, da müssen wir nicht drüber debattieren.
Das sehen viele vollkommen anders.
Das ist korrekt, das ist absolut richtig, aber es wurde einfach schon vielfach eben niedergeschrieben, stand auch in der Bibel, hat man später dann rausgenommen. Diese Diskussion wollte man nicht führen, weil man natürlich da auf dieser Ebene versucht hat, die Menschen so ein Stück weit in die Angst zu treiben und zu sagen, okay, du musst es in diesem Leben gut machen.
Das ist das Einzige.
Und das ist das Einzige, das du hast.
Und deswegen gehst du auch kein Risiko ein, sondern machst das, was wir von dir verlangen.
Richtig, du machst das, was wir hier von dir verlangen. Und wenn du es ganz gut machen willst, dann kaufst du Schuldablässe. Du kaufst hier richtig, du kaufst dich ein, dann sprechen wir dich frei und dann ist alles gut. Mhm. So ist ein Business, ja? Geschäftsmodell. Und wir haben Jetzt einfach ganz aktuelles Problem. Ich hatte vor kurzem eine Klientin bei mir in der Praxis, die kam und hatte einfach große Nöte mit ihrer, also es wurde ein Tumor attestiert und dann eben diese typische Krebsbehandlung versucht einzuleiten. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, da gibt es einfach in einem früheren Leben gibt es eine Inkarnation, da war die so verstrickt am Königshof, die hat da Sachen eingefädelt, die sie nicht hätte einfädeln sollen. Ist für sie schlecht ausgegangen damals und dieses Erbe trägt sie heute noch mit sich.
Können Menschen, wenn sie jetzt so etwas sagen, können die denn damit überhaupt umgehen? Der spinnt. Das hat er sich doch was ausgedacht.
Sie hat es ja nicht gesagt. Sie wusste davon nichts. Aber es ist eben meine Fähigkeit. Ich sehe dann einfach die Filme laufen. Also es ist wie Kino. Und ich kriege dann auch die entsprechenden Botschaften. Und dann schaue ich mir das an, dann löse ich das und dann gehen die Beschwerden weg. Und dann merkt ihr das schon, als sie aus der Praxis rausgeht, dass irgendwas ganz anders ist. Und die kommt beim nächsten Mal wieder und grinst und sagt, es hat sich radikal alles verändert. Das heißt also, ich kann viel erzählen, aber das, was sie erlebt, ist das Entscheidende. Sie erlebt das hinterher und sagt, es geht mir so gut wie noch nie und ich habe den Eindruck, mein Kopf entspannt sich und ich freue mich auf die nächste Untersuchung, weil ich bin mir sicher, der Tumor geht zurück. Mhm. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist die richtige Herangehensweise. Dann haben wir das System verstanden.
Und kann man auch zu Ihnen kommen und parallel eine Chemotherapie machen?
Und jetzt kommt natürlich jemand, der das jetzt von außen sieht und sagt, naja, was erzählt der denn da für einen Unfug? Dann kann ich nur sagen, okay, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Mehr kann ich nicht tun.
Aber nochmal, kann man sich das anhören und trotzdem eine Chemotherapie machen, um da auf Nummer sicher zu gehen?
Ja, das kann man natürlich machen und das machen auch viele, weil sie Angst haben. Sie werden von der Angst getrieben, sie tun das. Ich lasse das jedem frei. Sie dürfen das gerne machen. Es ist halt in sich paradox, weil das ist wie Fahren mit angezogener Handbremse. Also auf der einen Seite löst man Probleme und versucht, den Organismus wieder aufzubauen mit der entsprechenden Ernährung, mit entsprechenden Vitaminen und Spurenelementen.
Und auf Haltung?
Der anderen Seite gibt man eben Gift.
Wie wichtig ist die Haltung, um gesund zu werden? Spielt das eine Rolle oder braucht man eine optimale medizinische Versorgung, dann wird das schon wieder?
Nein, die Haltung, die wir da reingeben, die muss natürlich, es ist meine Aufgabe, mit dem Klienten die ureigenen Befindlichkeiten herauszuarbeiten und dem zu zeigen, dass er im Prinzip auf dem richtigen Pfad ist, wenn er bestimmte Dinge ändert, weil sein Leben natürlich genau in die Sackgasse geführt hat. Und jetzt geht es darum, gemeinsam herauszuarbeiten, wo ist die Sackgasse und was gilt es zu tun, um tatsächlich eine gute, sinnvolle Lebensgestaltung zu erzeugen. Mhm. Ein Mensch, der die Dinge macht, die ihm Spaß machen, wenn ich Herrn Thoma nehme, der hier Häuser baut aus Holz und seiner Leidenschaft folgt, oder einen Journalisten nehme, der seiner Leidenschaft folgt und da die Ideen verwirklicht und daran interessiert ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen, dann hat er einfach eine bestimmte innere Überzeugung. Der wird also jetzt nicht unbedingt krank werden. Das ist jetzt nicht seine Bestimmung.
Ich habe ein Bild in einem Interview mit Ihnen gefunden, was ich sehr praktisch finde, weil man das auch transportieren kann für Menschen, für die das alles sehr neu ist. Die damit erstmal nichts anfangen können, das vielleicht ablehnen, sagen, was ist das denn? Sie sagen, viele von uns führen ein Leben wie eine Lok, die steht vor dem Bahnhof, geht gar nichts, weil die Oberleitung ist zwar da, aber die
Stromabnehmer
sind nicht ausgefahren. Und genau. So fühlen sich viele Menschen. Und Sie sorgen dafür, dass diese Lokomotive wieder zu Saft kommt und sich bewegen kann, und zwar selbstständig in die jeweilige Richtung. Warum dieses Bild?
Wir haben eine Bioelektrizität. Menschen sind bioelektromagnetische Wesen. Und diese Elektrizität, die hat eine Verbindung nach oben. Also die hat eine Verbindung nach Hause. Und wenn wir diese Verbindung bewusst anschalten, dann fangen die Augen an zu leuchten. Aber manchmal geht das nicht, weil man einfach so im Alltag gefangen ist. Wir werden als Kinder von den Eltern konditioniert und Konditionierung ist zu 99,9% eines unserer größten Probleme, weil wir da erst von der Mutter hypnotisiert werden, dann später in späteren Jahren vom Vater hypnotisiert werden. Und dann übernehmen wir deren Glaubenssätze. Aber wir kommen nicht dazu, uns selbst zu entfalten. Und es ist unsere ureigene Aufgabe, diesen eigenen Kern herauszustellen und festzustellen, okay, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin und was ist mein Weg? Und es ist eben mein Talent, das herauszuarbeiten und diese Stromabnehmer hochzufahren, sodass diese Lokomotive, die wir nun mal dann auch sind, tatsächlich Dampf kriegt. Also die kriegt richtig Strom und geht ihren Weg. Und manchmal ist es eben nötig, da ein paar Kleinigkeiten anzustoßen, dann läuft die Kette und dann fallen einfach diese verschiedenen Glaubenssätze, die fallen raus und dann erkennt man, okay, gut, also ich bin hier völlig falsch als Arzt in meiner Praxis, ich muss Maler werden, ich muss Bilder malen, das war schon immer meine Profession, mhm. oder ich muss Schauspieler werden, ich gehöre auf die Bühne, ja, also das, Dieter Pfaff ist das beste Beispiel, er war Professor, hat gesagt, okay, ich hänge das an den Nagel, was soll ich hier, ich muss Schauspieler werden. Ja? Also das ist diese ureigene Kraft, die da im Inneren wirkt. Und da braucht es manchmal jemanden, der einfach ein bisschen hilft. Und mein Job ist es dann einfach auch noch energetisch zu arbeiten und diese Energie anzukurbeln. Also diese Radionik, mit der ich arbeite, hilft einfach, diese Mauern, die um uns herum gebaut sind, wie Staudämme, zu sprengen. Und dann...
Also beim Computer den Bug zu beheben.
Richtig, genau.
Damit das Ding wieder mal an den Start kommt.
Damit das Ding tatsächlich wieder die eigene Leistungskapazität abrufen kann. Mhm.
Können Sie mir den Begriff Radionik, Radar, Energiemedizin, können Sie mir das erklären, wie geht das? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, muss derjenige, der behandelt wird, auch gar nicht zwingend im selben Raum sein.
Genau, der muss im selben Raum sein. Radionik ist Informationsübertragung auf Distanz. Das heißt, es ist eben möglich, so ein Kompendium, so ein heilendes Energiepaket zu schicken. Und derjenige...
Würden Sie sagen, wir sind alle wie unter einem, sag ich mal, spirituellen WLAN erreichbar?
Ja, so ist es.
Genau. kann man das so sagen?
Ja, so ist es.
Nur muss es halt auch an sein.
Ja, genau. Das WLAN muss an sein und das ist mein Job. Mhm. Ja, ich schalte sozusagen das WLAN an. Ich schalte bei den Leuten das WLAN an und dann sind die connected und sind so bereit zu senden und auch bereit zu empfangen. Und das ist so das ist die Krux von dieser Geschichte, weil dieses spirituelle Wesen, das wir nun mal sind, ist hier reingekommen aus einer anderen Ebene. Der größere Teil von uns sitzt draußen und wir sind eben der kleinere Teil hier. Und es geht darum, diesen größeren Teil hier mehr und mehr hereinzuholen, auf die Festplatte zu laden. Also auf die Festplatte zu laden, das heißt also tatsächlich unser Gehirn, unsere energetischen Ströme so zu öffnen, über die Zirbeldrüse zu öffnen, dass wir diesen Empfang kanalisieren können.
Und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir da am stärksten auf Empfang?
Ja, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir am stärksten auf Empfang und wir sind am stärksten auf Empfang, wenn wir diese Welt wieder verlassen. Zweimal im Leben sind wir am stärksten auf Empfang. Und dann verliert sich das.
Lassen Sie uns mal diese beiden Punkte beleuchten. Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich da drauf war. Aber ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie sterben, bei Bewusstsein noch sind, sind bereiter,
ja.
Dinge anzunehmen, wo sie jetzt alle wissen, jetzt wird's ernst.
Ja.
Ist wie aus dem Flugzeug aussteigen, als Fallschirmspringer. Mhm. Sich darauf einlassen. Mhm. Vielleicht ist man noch viel bereiter, weil man ja voll wo man gerade herkommt, noch viel bereit ist, nur kann man sich nicht äußern oder man äußert sich und die Erwachsenen verstehen ja nicht, weil man das nur vielleicht denkt, aber man erinnert sich eben nicht. Haben beide Dinge miteinander zu tun? Sind wir auf der Reise?
Ja, genau so ist es, so kann man es beschreiben. Wir sind auf der Reise, wir sind auf der Durchreise. Das, was wir hier erleben, ist ein Schulungsplanet, auf dem wir unsere Lektionen lernen dürfen. Wir kommen hier rein, wissen von nichts, können uns an nichts mehr erinnern. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir kriegen eine Identität übergestülpt.
Haben wir die selber gebucht?
Und dann dürfen wir wieder gehen. Und
also Rudolf Steiner sagt ja, man hat sich da selber für entschieden, dass man eben unter dem Vater, der despotisch war, Sohn werden möchte.
Ja, unbedingt. Das ist
sagen
so.
Sie das so?
Das ist so. Wir haben uns das ausgesucht. Also jemand, der sagt, ich habe mir meine Eltern nicht ausgesagt, hat nicht deutlich genug hingeguckt. Mhm. Ist übrigens überhaupt unser größtes Problem. Wir gucken nicht deutlich genug hin. Und wir erklären auch die Wirklichkeit nicht gut genug. Aber jeder, der...
Das heißt, die anderen sind schuld.
...despotischen Vater hat sich den ausgesucht. Ich bin immer selber an dieser Misere tragend. Immer.
Also ich habe was damit zu tun.
Ich habe was damit zu tun.
Lassen Sie uns zu Ihrer Praxis kommen. Ich meine, viele, die heute zu einem Arzt gehen, haben ja nicht nur eine Haltung, sondern auch eine Erwartungshaltung. Sie gehen zu dem Arzt, Sie sind krank geworden, können sich nicht erklären, woran das liegt. Wahrscheinlich die anderen. Dann soll der einem eine Pille geben, damit man wieder ready to go ist. Und wenn das der Arzt nicht schnell macht, dann funktioniert der Arzt nicht. Mhm. Der soll mich gesund machen.
Dann geht man zum nächsten Arzt.
Genau. Mhm. Wie ist es bei Ihnen?
Naja,
ich bin wirtschaftlich gesettelt, alles ist super, ich bin leider total unglücklich. Können Sie das kurz ändern? Mhm. Gibt es auch Psychopharmaka?
Ja, genau, also so geht es bei mir nicht. Nein, auf keinen Fall, so funktioniert das nicht. Also so funktioniert auch Leben nicht. Leben funktioniert ganz anders. Leben hat was mit Erkenntnis zu tun und Leben hat was mit einer bewussten Gestaltung zu tun. Und die Menschen, die so herangehen, sind sehr, sehr unbewusst. Und diese unbewusste Grundhaltung, die macht krank. Das sind aber auch nicht die Leute, die zu mir kommen. Die, die zu mir kommen, das sind viele Therapeuten, das sind Ärzte, das sind Menschen, die spirituell auf der Suche sind, die einfach aufgrund ihrer Lebensgeschichte festgestellt haben, oh, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch viel mehr als das, was ich hier sehe mit meinen Augen. Da gibt es eine Welt, die man als nicht alltägliche Wirklichkeit bezeichnet. Die begleitet mich dauernd. Und da gibt es auch Krafttiere. Das ist das, was wir aus dem Schamanismus kennen. Das ist eine Form von Erkenntnis, die sich da auftut, die ist so umwerfend, dass man das mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben kann. Das sind Worte absolut schal. Wenn man mal eine Seele fühlen dürfte, und das ist eben meine Qualität, ich kann das eben fühlen. Wenn man eine Seele fühlen dürfte, dann wird man andächtig, sehr andächtig. Und das strahlt einfach aus und ich ziehe dementsprechend auch Klienten an, die ein Stück weit diese Vorbildung mitbringen.
Wie wichtig sind, wenn man sich das anschaut, was andere Kulturen über viele Tausende von Jahren gemacht haben, wie wichtig sind Rituale? Müssen wir die Rituale wieder als das verstehen, was sie vielleicht wirklich sind? Andock-Zentren.
Ja, das haben wir ja. Also diese Rituale hier in der ländlichen Region, hier jetzt im Süden von Salzburg oder auf der bayerischen Seite hier im Berchtesgadener Land. Ich kenne das eben, dass man zum Beispiel die Rauhnächte als besondere Nächte anerkannt hat und dass man eben da drin Zeremonien macht. Und das von Kindesbeinen an, das ist für mich nichts Besonderes. Also das ist ganz normal. Und dem müssen wir uns noch viel, viel mehr öffnen, weil wir diese Seite enorm vernachlässigen. Also denken wir nur an die nordamerikanischen Ureinwohner oder an die Aborigines in Australien. Die arbeiten mit diesen Ritualen nach wie vor und die sagen, wir müssen diese Rituale machen. Wenn wir die jetzt aufhören, dann wird die Menschheit untergehen. Und das ist nicht nur so hingesagt. Also wir müssen uns in unserer sogenannten zivilisierten Welt viel, viel mehr auf Rituale einlassen. Und wir müssen uns viel, viel mehr mit energetischen Prozessen auseinandersetzen, weil das ist unser ureigenes Weltbild und das ist unser ureigenes Leben. Das, was wir miteinander erleben, ist entscheidend. Also wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, diese Liebe kann man nicht messen. Also sie können jetzt nicht hergehen und sagen, ich setze jetzt ein Messgerät an und ich will jetzt wissen, welche Ströme hier zwischen diesen beiden Menschen fließen. Ja, man kann Gehirnströme messen, das geht. Mhm. So wie man auch bei meinen Produkten Gehirnströme messen kann und feststellen kann, wow, großartig. Aber die Liebe selber ist in ihrer Intensität schwierig zu messen. Und wir können sie nur erfahren, wir können sie leben. Und wenn wir als Lichtzwillinge diese Energie erleben, was da tatsächlich an Liebe möglich wird, das stellt alles in den Schatten. Also wenn sich die richtigen Paare finden, dann Donnerwetter, dann wird ein Feuerwerk entfacht.
Es ist ja für uns Menschen zu beobachten, dass es einen Rhythmus gibt. Gerade in der ländlichen Region kann man das noch stärker sehen. Die Natur ist noch, der muss in die Natur fahren. Ich bin in der Natur, ich sehe, was Wetter macht. Ich sehe, was Jahreszeiten sind. Ich sehe Rhythmen, die immer wiederkehren. Ich sehe Verhalten von der Natur, von Tieren, die wiederkehren und kann erkennen, okay, da läuft irgendeine innere Uhr oder ein Rhythmus findet da statt. Und der geht eben auch ohne die Uhr, die ich hab. Wie wichtig ist, dass wir uns vielleicht auch darüber klar werden? Oder anders gefragt, ist es so, dass wir uns auch, was den Zeitgeist angeht, in einem Ritual befinden? Also Sie haben mal von einem goldenen Zeitalter gesprochen, was jetzt wiederkehrt. Also was wir im Moment erleben an totalem Egoismus in allen Systemen, auf dem gesamten Globus. Das geht ja nicht mehr lange gut, das macht die Natur auch nicht mit. Lernen wir aus Erfahrung, aus Überzeugung, aus Demut? Also glauben Sie, dass wir die Kurve noch kriegen als Spezies? Oder sagen Sie, die Schöpfung kriegt die Kurve, diese Spezies nicht?
Okay. Also ich bin davon überzeugt, dass die Spezies die Kurve kriegt, weil es braucht so etwas wie eine kritische Masse. Und diese kritische Masse wird die anderen mitziehen.
Also wo sehen Sie denn die kritische Masse?
Das heißt, das Bewusstsein von einer bestimmten Menge an, sagen wir mal, erleuchteten Menschen. Dieser Begriff ist ein sehr, sehr groß angesetzter Begriff, aber mir fällt gerade kein besserer ein. Ja. die sehr, sehr bewusst sind in all dem, was sie tun, in all dem, was sie machen und da auch eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit, eine Authentizität leben. Wenn da eine Anzahl von, 14 Millionen gegeben ist, dann sind wir in der Lage, einfach dieses Bewusstsein so weit hochzufahren, dass alle davon profitieren. Und dann wird es ein Umdenken geben, davon bin ich überzeugt. Das ist auch das, was mich antreibt, das ist das, was mich wirklich im Innersten immer wieder antreibt, um das zu tun, was ich mache, um nämlich bei den Menschen das Licht anzuzünden und ihnen zu zeigen, dass das, was sie hier auf der Welt erfahren, dass das ein Paradies ist. Wir haben hier das Paradies und wenn wir es nicht haben, dann ist es immer selbstgemacht. Und wir haben die Chance, einfach diese Grundlagen in uns selbst zu entdecken und auf sehr, sehr einfache Art und Weise hervorzukitzeln. Und das kann einfach auch alles Spaß machen.
Also ist das, wovon Sie sprechen, letztendlich die Aufgabe des Egoismus, der in uns ja angelegt ist? Wir sind ja auch egoistische Wesen, um uns selbst zu erhalten.
Der Egoismus ist nichts anderes als eine Herausforderung, die man in sich transformieren muss. Also Egoismus ist eine Form von eines Einzelkriteriums, das nichts anderes ist als eine Hürde, die ich lernen muss zu nehmen. Genauso die Gier oder genauso die Sucht nach Betäubungsmitteln oder. Also wir haben natürlich da relativ komplexe Systeme und das lässt sich jetzt alles auch nicht so einfach und in sich mit drei Worten erklären. Aber letztendlich sind es Herausforderungen, mit denen wir antreten. Das ist ein Mangel und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, das ist ein Schulungsplanet und diesen Mangel gilt es auszugleichen. Und es ist jeder aufgefordert, die Augen aufzumachen, neugierig zu sein und zu schauen, okay, wer bin ich jetzt hier eigentlich, was mache ich hier in meinem Leben und wer will ich sein in 5 Jahren, in 10 Jahren und was muss ich dafür tun?
Wenn Sie sagen, Schulungsplanet, finde ich einen schönen Begriff übrigens, ist das, weil wir eine Wette verloren haben, dass wir hier hin müssen zum Nachbessern oder haben wir gewonnen? Weil wenn man hier ist, darf man ja auch ich sein.
Wir haben gewonnen. Den größten Lottogewinn, den wir haben, den haben wir dann gewonnen, wenn wir hier auf der Erde inkarnierend haben. Das ist ein Sechser im Lotto. Hier zu sein, ist ein Sechser im Lotto. Das ist das größte Geschenk, das man sich selber machen konnte.
Hat man das verdient? Also ist man als Bonus geschickt worden? Oder ist das die letzte Chance?
Nein, das ist eher so, dass man es sich verdient hat. Das ist ein schwieriges Feld. Aber es ist auf keinen Fall eine letzte Chance. Man hat sich's verdient. Also es gab Kulturen hier auf der Erde, da durften nicht alle Seelen rein. Also die große Unwissenheit, und das muss ich jetzt einfach da ausholen ein bisschen, die liegt darin, dass es sowas gibt wie ein Seelenalter. Die Menschen haben unterschiedliche Seelenalter. Und solange man dieses Prinzip nicht anerkennt, läuft es hier alles schief. Und deswegen verstehen auch viele das Konstrukt nicht. Dieses Mysterium Mensch wird nicht verstanden, wenn man weiß oder nicht anerkennt, dass es unterschiedliche Seelenalter gibt. Und wir Menschen werden eben, wenn wir hier anfangen zu inkarnieren, als Babyseelen geboren. Und Babyseelen müssen permanent bei der Mutter am Leib getragen werden. Diese Kinder werden in Afrika geboren, weil da sichergestellt ist, dass die Mutter die Kinder permanent am Leib trägt. In ein Tuch gewickelt hat es permanent dabei. Beim Essen, auf dem Feld, immer ist dieses Kind am Körper der Mutter. Das Kind würde das gar nicht aushalten, wenn das von der Mutter weggegeben wird oder gleich nach der Geburt irgendwo anders hinwandert. Nein, das Kind ist immer bei der Mutter. Und so reift diese Seele heran, dann kommt die wieder und kommt wieder und kommt wieder und dann wird aus der Babyseele wird dann langsam eine Kindseele. Und dann wird langsam eine junge Seele draus und ganz langsam eine reife Seele. Und aus der reifen Seele wird irgendwann eine alte Seele.
Und was ist das Ziel?
Die alte Seele.
Was macht die denn?
Die alte Seele ist die, die hier reinkommt und Sie können es an Ihren Kindern sehen. Wenn Ihre Tochter zur Tür reinkommt und die Geige auspackt und sagt, Papa, ich will dir was vorspielen, nimmt die Geige und Sie sagen, wow, Sie hat die Geige das erste Mal in der Hand. Sie sieht aus, als ob sie schon längst ein Wunderkind wäre und Geige studiert hat. Daran kann man sehen, dass die Kinder das schon alles können. Sie müssen sich nur noch daran erinnern. Und das ist das Dilemma, das wir hier haben, dass wir in unserer Zivilisation hier, also in Westeuropa, haben wir sehr, sehr viele alte Seelen und noch höher. Das ist noch nicht das Ende der Stufe, das geht noch weiter, die Ausbildung geht dann noch weiter. Aber wir haben sehr, sehr viele alte Seelen und haben in den Schulen Kinder, die alte Seele sind, aber unter Umständen den Lehrer, der nur in Anführungszeichen eine reife Seele ist. Und wenn da eine Diskrepanz auftaucht, dann sagt das Kind natürlich, na, was erzählt der mir denn da? Also das stimmt irgendwie alles nicht. Was der mir erzählt, das heißt, der versteht mich nicht.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, leben wir sehr stark in künstlichen Hierarchien, die nichts mit den natürlichen Hierarchien zu tun haben.
Ja, korrekt, so ist es.
Wie viele von, was Sie jetzt sagen würden, dass denn, gibt es Kirchen, gibt es Religionen, die das ähnlich, das ähnlich sehen? Sehen das die Buddhisten ähnlich?
Dieses Modell ist bei den Buddhisten natürlich deutlich zu sehen, weil die ganz anders gucken. Also da wird nach der Reinkarnation gesucht und die wird auch gefunden. Also der Lama, der seinen Aggregatzustand verändert, so wie Sie das vorhin gesagt haben, geht eben zurück in die geistige Dimension, kommt dann wieder hier rein und sagt, okay, und diesmal inkarniere ich mich als Junge bei einer Familie in San Francisco. So wie das damals in dem Film beschrieben wurde. Mhm. Und ja, und dann machen sich eben diese entsprechenden Lamas auf die Suche und suchen die Reinkarnation von dem Rinpoche und wollen eben die dann erkennen und wollen eben rausfinden, okay, ist er das tatsächlich? Und dann stellt man fest, ja, der hat nicht nur einmal inkarniert, sondern der hat viermal inkarniert in vier Kindern. Mhm. Und alle haben irgendwie dieses Wissen in sich. Also das Mysterium ist viel, viel größer als das, was wir hier haben. Und das müssen wir berücksichtigen, sonst beschreiben wir die Wirklichkeit nicht gut genug. Und wenn wir die Wirklichkeit nicht gut genug beschreiben, sind wir immer auf dem Holzweg. Also ich liebe Holz, aber die Form des Herangehens in unserer Gesellschaft ist völlig vereinsamt und verirrt.
Ich möchte an dieser Stelle mal Hans-Peter Dürr zitieren, großer Physiker, Max-Planck-Institut ja auch geleitet, der ganz zum Schluss seiner Karriere als Physiker gesagt hat, er hat verstanden, dass er nichts verstanden hat. Materie ist nicht das, was er daran gedacht hat, sondern bei Materie geht es weniger um das, was wir sehen können. Das macht sehr wenig vom Gesamtkontext aus, sondern es geht letztendlich um Beziehungen. Das, was Sie sagen, kann man auch so sehen. Das muss der letzten Form der Physik nicht widersprechen. Es geht um Beziehungen.
An der Stelle deckt sich dieses Wissen, ja. Die Physik geht im Moment eben von, also wir alle wissen, dass wir hier drei Dimensionen haben, Länge, Breite, Höhe. Und wenn wir die Zeit dazu nehmen, haben wir die vierte Dimension.
Die verstehen wir aber schon nicht, die Zeit.
Wobei sich jeder vorstellen kann, wie lange er im Zug sitzt, wenn er in München einsteigt und in Berlin wieder aussteigt. Dann weiß er in etwa, okay, das ist die vierte Dimension. So, jetzt komme ich und sage, okay, jetzt gehen wir in die fünfte Dimension. Oder es gibt Filme, die lauten, der Weg in die fünfte Dimension. Was ist das? Okay, fünfte Dimension ist die Ebene, die wir hier reinholen, wenn wir Klarträume haben. Also wenn wir nicht mehr bei richtig wachem Bewusstsein sind und hier sitzen und frühstücken oder Abendessen, sondern da geht es um eine energetische Ebene, die da plötzlich hereinkommt und die mir Sachen zeigt, wo ich mit Menschen konfrontiert wäre, wo ich mit Dingen konfrontiert wäre, die mir gezeigt werden, die ich unter Umständen bauen soll, weil das wichtig ist für die Zukunft, für die Menschheit. Und das ist die fünfte Dimension. Und ich gehe jetzt aber noch viel weiter. Die Quantenphysik sagt, wir haben 9 Dimensionen. Soweit ich im Moment unterrichtet bin, ist das die gängige Lehrmeinung. Und ich gehe viel, viel weiter und sage, wir müssen die Realität auf 144 Dimensionen beschreiben. Wenn wir das nicht tun, schaffen wir immer Situationen, in der sich die Menschheit selbst zerstört.
Kann der Mensch, das, was Sie hier beschreiben, mit seinem für diese 3D eher geschaffene Welt, dem Gehirn, kann er das überhaupt verstehen? Oder sagen Sie, das ist eben genau das, was man dann eben spirituell nennt oder Glauben nennt, es bleibt in der Unschärfe?
Das ist genau das, was wir spirituell nennen, das ist genau das, was wir Glauben nennen, weil es einfach klar macht, es gibt etwas im Außen, was einen viel, viel größeren Zusammenhang herstellt und was uns erstmal verborgen ist. Weil, wenn wir das alles schon hätten oder gehabt hätten die letzten 2000 Jahre, dann wäre das kein Schulungsplanet gewesen. Also schulen kann man ja nur jemand, wenn man ihm ein Stück weit eine gewisse Erkenntnis vorenthält. dann kann ich sagen, okay, so, jetzt geh hier mal durch und jetzt lauf mal diesen Prozess durch. Und am Ende wirst du merken, das ist alles viel, viel größer. Mhm. Und an der Stelle sind wir jetzt. Wir sind jetzt am Ende einer gigantischen Entwicklung über viele, viele zigtausend Jahre. Und am Ende dieser Entwicklung erkennt die Menschheit jetzt, okay, das, was uns umgibt, ist tatsächlich groß. Der Großteil dieser Bevölkerung, diese 7,6 Milliarden, wenn wir die nehmen als Grundlage, ist natürlich nach wie vor in der geistigen Umnachtung. Das ist leider so.
Mhm. Sie haben in Ihren Interviews immer wieder betont, dass die Erde keine Sache ist, sondern ein lebendes Objekt. Mhm.
Ja.
Meinen Sie die Bäume oder meinen Sie auch den Berg gegenüber, die Luft? Was ist, wie meinen Sie das? Ist das ein Symbol oder ist das wirklich ein Lebewesen?
Mutter Erde ist ein Lebewesen, ja. Mutter Erde ist ein Lebewesen und die ist sehr, sehr kraftvoll und die kann auch sehr, sehr zornig werden. Und wir fordern das gerade ziemlich raus. Also wenn wir Atomkraftwerke an alle brüchigen, kantigen Stellen auf dieser Erde stellen, die Erdbeben gefährdet sind, dann fordern wir Mutter Erde heraus. Ja. Also das beste Beispiel ist dieses Erdbeben in Kalifornien, in San Francisco, vor 30 Jahren, mhm. als dort die Erde so stark gebebt hat, dass sich eine Wellenbewegung ergeben hat, wie auf dem Meer. Der Boden hat sich plötzlich als Welle dargestellt. Und die Menschen, die dort leben, haben das anschließend komplett vergessen. Die haben das komplett verdrängt, weil das nicht in unser gängiges Denkmuster passt. Und dass eine Erde lebt, passt nicht in unser gängiges Denkmuster. Mhm. Es ist unsere Absprache, das ist die Absprache der Menschheit mit der geistigen Welt und Mutter Erde, dass der Boden, auf dem wir wandeln, dass der fest ist. Der muss aber nicht fest sein. Der kann auch weich werden. Und dann versinken wir da drin. Das ist im Moment nichts anderes als eine Absprache, die getroffen wurde.
Urvölker sagen ja auch, das, was wir tun, also auch unser Tagebau, das sind alles Verletzungen.
Das sind tiefe Verletzungen.
Ja. Und das würde sich irgendwann rächen.
Ja, das ist absolut.
Da sagen die rein logisch denken, Entschuldigung, das ist nur Kohle, die hole ich raus, mache ich nachher wieder zu. Wo ist das Problem?
Ja, das ist eine absolute Gesetzmäßigkeit, das rächt sich natürlich, weil wir eingreifen in ein Biosystem. Also was wir tun dürfen ist, wir dürfen da hingehen, wir dürfen mit dem Boden reden, wir dürfen darum bitten, dass wir hier aufgraben dürfen. Und dann muss man sich aber hinterher darum kümmern, dass das einfach wieder ordentlich gemacht wird. Wenn man ein Ja dafür kriegt, darf man es tun. Es kann aber auch sein, dass man ein Nein dafür kriegt. Wenn man so an die Sache rangeht, dann lebt man im Respekt und in Demut mit Mutter Erde. Mhm.
Sollte man auch so, weil der Mensch isst ja auch nun mal Fleisch, sollte man auch so, es gab ja auch Urvölker, die sich vorher entschuldigt haben oder die Götter um Versöhnung, bevor sie das Tier getötet haben, haben aber das komplett verwertet, das Tier. Mhm. Und nicht nur das, was sich verkaufen, dessen Recht liegen lassen. Ist das ein anderer Umgang, den wir wieder lernen müssen?
Ja, das wäre natürlich höchst, höchst wünschenswert, dass das unsere Zukunft ist, dass das unser Umgang ist, den wir an den Tag legen. Nur im Moment sind wir unglaublich weit davon entfernt. Und die indigenen Völker, also wenn wir die nordamerikanischen Indianer nehmen, wenn die auf Büffeljagd gegangen sind, haben sie, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, alles komplett verwertet. Dann kamen die weißen Siedler und haben einfach die Büffel abgeschlachtet und haben einfach genau diese Zerstörung und Verwüstung gebracht, die wir heute sehen. Und wir tun das eben mit allem, was wir hier ringsherum erleben. Also wir machen es mit der Kohle und den entsprechenden seltenen Erden, die wir aus dem Boden holen. Wir machen es mit den Tieren, wir machen es
mit uns selbst.
Mit uns selbst, wir machen es mit der Luft. Wenn wir heute sehen, wie Menschen in China und in Japan Schutzmasken tragen müssen und Energietankstellen in den Städten haben, um Sauerstoff zu tanken, dann ist das erbärmlich. Mhm.
Lassen Sie uns zur Energie kommen und zur Energiebilanz eines Menschen. Jemand, der zu Ihnen kommt und der unterladen ist, wie sorgen Sie dafür, dass seine Batterie wieder aktiviert wird? Gibt es da eine Standardmethode?
Ja, also früher habe ich das mit meinen Händen gemacht. Ich habe einfach den Menschen meine Hände aufgelegt, habe Massagen gegeben, biodynamische Massagen, weil das auch mein Studium ist. Ich habe also biodynamische Psychologie studiert, über 5 Jahre. Und dann haben die einfach diesen Ladungseffekt verspürt, sind dann wiedergekommen, haben gesagt, also es hat genau 3 Tage angehalten und dann war die Ladung weg. So, ich brauche Nachschub, es muss jetzt sofort kommen. Mhm. Und dann wurden es 4 Tage, 5 Tage, eine Woche. Und dann war zu sehen, okay, gut, die kommen jetzt wieder zurück, die werden wieder gesund. Ich habe mir dann diesen Reichschen Akkumulator gebaut, habe den auch benutzt in meiner Praxis, bin dann aber zu einer anderen Methode übergegangen und habe dann angefangen mit der Radionik zu arbeiten, um die Menschen wieder aufzuladen.
Was ist Radionik?
Radionik ist die Art und Weise, Energie und Information zu übertragen auf Distanz. Und das geht zurück, wiederentdeckt hat das ein gewisser Paul Abraham, der hat das um die Jahrhundertwende 1905 wieder ins Leben gebracht und war ein Physiker und hat aufgrund dieser physikalischen Forschungen festgestellt, man kann Informationen übertragen über Lichtquanten. Das ist das, was Wilhelm Reich eben auch in seinen Forschungen postuliert hat. Reich hat gesagt, er ist der erste westliche Wissenschaftler, der nachvollziehbar im Labor und reproduzierbar Lichtquanten, und er hat es damals Orgonenergie genannt, messen kann und einen Orgonakkumulator baut, die Menschen da reinsetzt und wieder auflädt. Und damit hat er Krebs im Frühstadium und Depressionen in seinem Klientel geheilt. Mhm. Also man den amerikanischen Staat auf den Plan gerufen hat.
Ja, ist das nicht letztendlich auch das, worüber letztendlich auch die Quantenphysik spricht?
Wir verstehen es nicht wirklich. Das ist auch das, worüber die Quantenphysik spricht, mhm. Ja. Wir kennen diese schönen Modelle, die man auf den Schreibtisch stellt, wo 7 oder 8 Kugeln hintereinander hängen. Man nimmt eine raus und dann schlägt eine Kugel die andere an und diese Bewegung zieht sich durch. So muss man sich das vorstellen mit der Orgonenergie. Reich hat gesagt, es gibt eben lauter Lichtpunkte in der Luft, am Himmel, die leuchten auf, die blitzen auf. Und das kann man besonders gut sehen, beispielsweise im Winter, wenn alles schneebedeckt ist, dann reflektiert sich das Sonnenlicht ganz stark. Das lädt die Menschen auf. Deswegen geht es den Menschen auch gut, wenn sie zum Skifahren gehen, weil sie da aufladen energetisch. Mhm. Sie laden sich mit Lebensenergie auf. Und diese Energie kann man mit einem lebendigen Organismus, der nicht unterladen ist, kann man das sehen am Himmel. Das sind Lichtpunkte, die tanzen. Van Gogh hat das übrigens auch in seinen Bildern gemalt. Bei Van Gogh kann man schön sehen, wie diese Bilder mit Lichtpunkten ausgestattet sind, die am Himmel tanzen.
Sie sagen, ein Mensch, der versucht, gesund zu werden, seinen Energiehaushalt wieder klar zu bekommen, hat ein großes Problem. Nämlich, wenn er in einer Umgebung lebt, die komplett elektrosmog-technisch verseucht ist. Und dann wird es schwierig. Da muss das Haus erst entstört werden.
Ja,
das ist. Also man kann nicht gesund werden in einer kranken Umgebung.
Ja, das ist unser Dilemma. Man kann nicht gesund werden in einer kranken Umgebung, weil als allererstes und das größte Problem, das wir schon immer haben, ist, dass wir in elektrifizierten Häusern leben. Und diese elektrifizierten Häuser bauen im Millivolt-Bereich ein Drehfeld auf. Und dieses Drehfeld ist, je nachdem, wie das Haus angeschlossen ist, so, dass es den Menschen schwächt.
Und aber es ist ja nicht nur das Haus, wir halten uns heute Telefone.
Und jetzt kommt noch hinzu.
Weil Hochspannungsmaß, jetzt kommt noch 5G, wir sind umstellt von Elektrosmog, WLAN, genau. Überall. Das alles ist irgendwo eine Überdosis?
Das Grundproblem ist diese Elektrifizierung. Und dann kommt noch dazu, dass wir eine gigantische Overdosis mittlerweile haben an funkunterstützten Systemen, egal was das ist. Und wenn wir jetzt noch obendrauf ein 5G-System installieren, das von den Militärs entwickelt wurde und wie alle anderen Systeme auch mit schädlichen Trägerfrequenzen arbeiten, weil eben von den Militärs entwickelt, man könnte das auch mit positiven Trägerfrequenzen machen, dann würden aber die Menschen gesund werden, mhm. Wenn man das tun würde.
So. Hier spielt ja, also wenn man von der militärischen Forschung, die militärische Forschung möchte vor allem ihr Produkt durchsetzen und kann da keine Rücksicht auf die Menschen nehmen. Das sind ja auch die aktuellen Grenzwerte, die sind ja militärische Grenzwerte der Amerikaner aus den 50er Jahren, da war Kalter Krieg, da haben einfach die Antenne aufgestellt.
Ja.
Feierabend.
Genau.
Das ist der Grenzwert.
Das ist der Grenzwert und je nachdem, wie man das braucht, hebt man den an.
Ja.
Ja. Das ist einfach so. Und da wird keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Lebewesen, da wird keine Rücksicht genommen auf den Mensch. Also ganz im Gegenteil, man muss eigentlich davon ausgehen, dass der Zynismus dem Fass den Boden ausschlägt, weil wir hier eine gigantische Reduktion der Menschheit erfahren werden. Mhm. Und da eben nicht nur der Menschheit, sondern von allem, was lebt. Also wenn man aus dem Weltall, wenn man tatsächlich an satellitengestützte 5G-Sender denkt, die weltweit die Böden bestrahlen, dann wird hier nichts mehr wachsen. Mhm. Es ist jetzt schon so, also es gibt einen Forschungsbericht vom dänischen Landwirtschaftsministerium, dass in 10 Jahren 50% der anbaubaren Fläche verloren gehen wird. Und wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, dass wir das wieder rekultivieren. Also die Landwirte hier ringsherum erleben das ja schon, dass ihre Böden nicht mehr fruchtbar sind.
Das hat aber noch andere Gründe, das, was Sie da drauf kippen.
Das hat noch ganz andere Gründe.
Aber das potenziert sich nach oben.
Noch eins oben drauf. Mhm. Also wir haben eben eine chemische Keule, wir haben eine Strahlenkeule und die potenziert sich. Das ist auch in unserem Körper. Diese Probleme potenzieren sich in unserem Körper. Wir sind vergiftete Organismen, wir essen vergiftete Lebensmittel, wir trinken vergiftetes Wasser, wir atmen vergiftete Luft. Und dann bestrahlen wir das Ganze noch mit hochfrequenter Strahlung. Das ist der Overkill, den man sich wirklich nur geben kann. Schlimmer geht's nicht.
Wie wichtig ist, dass wir zu einem natürlichen Rhythmus zurückfinden? Weil wir stehen ja nicht mehr mit der Sonne auf und gehen auch nicht, wenn die ins Bett geht, ins Bett, sondern wir leben ja gegen die eigene Bio-Uhr.
Und wir haben Sommerzeit. Also die bringt uns ja auch komplett aus dem Rhythmus.
Also das alles zusammen suggeriert, der Mensch ist abgekoppelt von dem System. Das System wird sich nach dem Menschen richten. Und Sie sagen nein.
Das System muss sich nach dem Menschen richten. Ja, tut es aber nicht. Es läuft genau andersrum. Also das heißt, wir erleben eine extreme Zerstörung. Und diese Zerstörung, also wenn ich mir das jetzt angucke, wenn ich diesen Zyklus mir ansehe, dass wir in den letzten 26.000 Jahren hier durch eine enorme Schulungszeit gelaufen sind und jetzt die Menschheit an dem Punkt ist, dass sie erkennt, dass sie nicht nur Funktionswesen sind, sondern sie sind spirituelle Wesen, dann widerspricht das natürlich dem gängigen Muster. Das widerspricht dem gängigen Glauben und all denen, die davon Profite haben. Und jetzt haben wir natürlich eine Sensibilität im Körper, die so gepolt ist, dass wir alles, was wir an Strömungen erfahren, aufnehmen können. Also jeder Baum ist fühlbar. Jeder Grashalm beinhaltet unter Umständen heilende Medizin. Die nimmt unser Körper auf. Wenn wir mit technischer Strahlung dagegen schießen, dann blockieren wir dieses System. Machen zu.
Bei den Japanern gibt es eine klassische Therapieform, die nennen das Waldbaden. Und konnten nachweisen, welche Wirkung das hat, wenn man einfach mal 10 Tage lang in den Wald geht und einfach nur den Wald auf sich wirken lässt.
Ja,
perfekt. Also die Natur entstört schon noch.
Perfekt, also eine unglaublich gute Herangehensweise. Wenn wir barfuß durch den Wald laufen, nehmen wir Mineralien auf. Wenn wir zu einer Blume gehen und an der Blume schnuppern, dann werden wir feststellen, die ersten 2 Atemzüge duftet die, beim 3. Atemzug lässt es nach und beim 4. Atemzug duftet die nicht mehr. Was ist passiert? Wir haben die Vitamine von dieser Pflanze über die Atemluft aufgenommen. Einfach nur dadurch, dass wir dran schnuppern. Und das macht gesund, das heilt. Und das ist das, was wir alle suchen, das ist das, was wir alle brauchen. Also wir müssen alle viel mehr in die Natur hinaus, wir müssen einfach diesen Bezug zur Natur wiederherstellen und wir müssen erkennen, dass wir eins sind mit der Natur. Also wir sind davon nicht abgekoppelt. Mhm. Es ist für mich grauenhaft, in Berlin in der Stadt zu leben, hinter Betonwänden zu leben. Aus dem Grund ja auch dieser Cosmic Transformer, den ich dann da entwickeln durfte, der mir da gegeben wurde, weil der einfach diese Energie wieder hereinbringt. Mhm. Also ich habe, als ich damals weggegangen bin aus Berlin und da kurz in Norddeutschland gelebt habe, durfte ich auf einer Warf leben. Das sind hoch auf dem Hügel angelegte alte Bauernhäuser in einem Moorgebiet nördlich von Bremen. Und da waren ringsherum lauter alte Eichen gestanden, 200 Jahre alte Eichen. Und diese Bäume, die haben durch die Fenster derart gestrahlt. Und ich kam aus meiner Berliner Stadtwohnung, die wunderschön war. Eine wunderschöne Wohnung, aber halt komplett isoliert in der Stadt, ohne Bäume. Und lebt da auf dem Land und ich merke plötzlich, wow, die Bäume, die reden mit mir, die sind da, die umarmen mich nachts. Da dachte ich, wow, was geht denn hier ab?
Herr Neumann, Sie haben gerade etwas angesprochen, was ich zum Schluss des Gesprächs hier mal kurz zeigen möchte. Das nennt sich Cosmic Transformer. Das haben Sie hier in einer sehr hochwertigen Verpackung, was ich immer schön finde. Ich nehme das jetzt einfach mal. Wir werden dann auch gleich ein paar Bilder noch mal einfangen davon. Und Sie können mir mal erklären, weil physikalisch lässt sich das also klassisch ja nicht messen, was Sie hier haben, dass Sie mir erklären, was das ist. Also das ist hier Gold. Da ja. Gibt es hinten eine isolierte Verbindung, die ich in die Steckdose stecke. Mhm. Also es kann keine Verbindung klassisch, es leuchtet auch nicht, wenn man es in die Steckdose steckt. Es wiegt ein bisschen was und da sehe ich dieses Zeichen drauf. Was ist das?
Der Cosmic Transformer ist ein Lichteinschleuser.
Ein Lichteinschleuser?
Ein Lichteinschleuser. So könnte man das auf Deutsch einfach übersetzen. Mhm. Ein Seminarteilnehmer hat mal gesagt, wenn er den Cosmic Transformer einsteckt bei sich in seinem Fitnessstudio, dann kommt da Licht raus, ob ich das wüsste. Da kommt ein ganzes Regenspektrum raus. Er kann das sehen. Und ich habe gesagt, ja, ist so. Das ist ein Lichteinschleuser, der bringt Licht herein, der bringt Licht, also Lichtinformationen herein, die wir dringend brauchen, um unsere denaturierten Systeme und all das, was wir hier einfach auf der Welt geschaffen haben, die uns blockieren, um die zu deblockieren und den menschlichen Organismus wieder aufzuladen. Also die Frage vorher von Ihnen, was geben Sie Ihren Leuten, um einfach wieder aufzuladen? Das ist zum einen meine Behandlung und zum anderen, wenn jemand schwer erkrankt ist, dann braucht er diesen Transformer, um tatsächlich seine eigene Lebenskraft wieder hereinzuholen und zu transformieren. Das heißt, seine Lebenseinstellungen zu transformieren und vor allen Dingen die Lichtenergie, die Reich als Lebensenergie, als Orgonenergie bezeichnet hat, wieder in die Räume hereinzubringen. Und da gibt es ein wissenschaftliches Messverfahren, das wurde an der Universität in St. Petersburg von Herrn Professor Dr. Korotkov entwickelt für die russische U-Boot-Flotte. Und dieses Messverfahren, ein GDV-Technik nennt sich das, lässt einfach zeigen, dass wir, wenn wir den nutzen, innerhalb von einer Stunde die Energieebene auf den Organen und eben auch im Gasentladungsfeld um das 2,5-fache erhöhen. Also das heißt, es ist mir gelungen, was gar nicht meine Absicht war, ein Gerät zu schaffen, das so massiv diese Organenergie sammelt und abgibt, dass alle davon profitieren. Also es profitiert das Haus davon, es profitieren die Menschen davon, die da drin leben, und es profitieren der Hund, die Katze und alle Pflanzen, die im Haus und am Haus wachsen. Mhm.
Können Sie mir sagen, also wenn ich das jetzt einem klassischen Physiker gebe, der steckt das in die Steckdose, stellt fest, dass da kein Strom fließt, weil da fließt ja kein Strom drin, trotzdem steckt es in der Steckdose und sagt, das ist Quatsch.
Das ist ein quantenphysikalisches Instrument, das ist kein elektrotechnisches Instrument. Also ich wage jetzt einfach mal zu sagen, die Elektrotechnik, das war die Technik des 20. Jahrhunderts, die Quantentechnik ist die Technik des 21. Jahrhunderts. Und hier gelten einfach ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Hier werden Grundlagen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, 144 Dimensionen, die uns umgeben. Wenn man die als Grundlagen nimmt, dann baut die Quantentechnik so starke Felder auf, dass es eindeutig einen Umschwung gibt in nachhaltige Systeme. Es gibt insofern keine Zerstörung mehr. Also ganz, ganz banal gesprochen, wenn ich den Stecker in ein Wohnhaus einstecke, dann verbraucht die Kühltruhe weniger Strom. Also das kann man sehen, die fängt plötzlich an zu vereisen. Die läuft viel besser, die läuft viel höher, der Kühlschrank ebenso. Der Toaster hat viel weniger Brennzeiten, die Eieruhr geht viel, viel schneller. Das heißt, die Nachhaltigkeit, die hier drauf, oder die Komplexität der Informationen, die hier drauf gespeichert ist, führt dazu, dass es eine enorme Leistungssteigerung bzw. eine Reduktion von energetischem Einsatz gibt, in Form von Strom, in Form von Benzin, Dieselöl und so weiter. Und dass die Abgase, die wir hinterher erzeugen, biogen sind. Das heißt, sie sind nicht mehr giftig.
Jetzt gibt es Physiker, die sagen, also was der Mann da erzählt, ist ja totaler Humbug, das ist einfach nur ein Stück Metall mit Gold bedampft, das steckt in die Steckdose und wichtig ist vor allem, dass ich das glaube. Also man sagt ja, der Glaube kann Berge versetzen. Wie wichtig ist das, wenn ich mir so etwas zulege und das benutze, dass ich das glaube, was der kann?
Gar nicht. Sie müssen da nicht dran glauben. Das ist Quantenphysik, die hier arbeitet und die nach entsprechenden Gesetzmäßigkeiten angewandt wird. Und wir haben aufgrund unserer Konditionierungen, aufgrund unserer Schulbildung, die wir genossen haben, bestimmte Vorstellungsmuster. Und diese Vorstellungsmuster, über die gehen wir nicht drüber. Und das ist unser großes, großes Dilemma. Wenn ich Medizin studiert hätte, gäbe es dieses Ding heute nicht. Dann hätte man mich eingeschult auf ein schulmedizinisches Wissen. Ich hätte zum Pharmaverkäufer ausgebildet worden und hätte niemals mich getraut, hier nur in irgendwo eine Richtung zu denken. So aufgrund dessen, weil ich einen komplett unkonventionellen Weg gegangen bin und immer schon ein Querdenker und ein Quertreiber war, habe ich einfach dieses Wissen, das an mich herangetragen wurde. Da ist eines Tages eine Frau in meine Praxis gekommen, die hatte einen ganzen Rucksack voller Bücher dabei. Die hat gesagt, meine Engel haben gesagt, bitte, du musst es mitnehmen, bring es dem Neumann, der braucht die Bücher. Die hat mir, ich dachte, was geschieht jetzt? Hat die alle Bücher ausgepackt, hat das da hingelegt. Und ich habe dieses Wissen einfach zusammengetragen und habe einfach dann gemacht und siehe da, es hat dann einfach funktioniert. Und mittlerweile lässt sich es einfach nachweisen, aufgrund dieser GDV-Technik nach Professor Korotkov und auch über Herzratenvariabilitätsmessung.
Lassen Sie uns zum Anfang des Gesprächs zurückkehren. Angenommen, man sagt, okay, in meinem Leben ist alles richtig gelaufen, trotzdem fühle ich mich wahnsinnig unglücklich. Ich habe meinen großen Traum erfüllt und der hat sich zu einem Albtraum entwickelt. Hat hier ein bekannter Investmentbanker neulich mal gesagt, Florian Homm ist sein Name. Was raten Sie solchen Menschen? Sollen die sich mit den Themen, die wir hier besprochen haben, sollen die sich mit denen auseinandersetzen? Oder kann das sogar noch dazu führen, dass jemand noch ungesünder wird, weil er einfach nicht reif dafür ist?
Also diese Themen hier, die sickern ja nur ein, wenn man ein Ohr dafür hat. Also wenn jemand dieses Wissen ablehnt und sagt, nein, damit kann ich nichts anfangen, dann braucht es einfach vielleicht noch ein bisschen. Irgendwann wird er dahin kommen. Wir werden alle irgendwann dahin kommen, weil ich es vorhin schon gesagt habe, es ist ein Schulungsplanet und auf diesem Planeten zieht einer den anderen mit. Und dann kommt irgendwann ein Umstand im Leben und der führt dazu, dass man tatsächlich dann anfängt, diese Dinge verstehen zu wollen. Da hat jeder seinen individuellen Zeitpunkt und da hat jeder seine individuelle Geschwindigkeit. Aber Tatsache ist, dass wir Gesetzmäßigkeiten hier haben, die wir anerkennen müssen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die sind nicht, die habe nicht ich gemacht und die hat nicht irgendein Hochschullehrer postuliert, sondern diese Gesetzmäßigkeiten wurden von anderer Stelle gemacht. Und die fangen irgendwann an zu arbeiten. Und es scheint so zu sein, dass unsere Gene programmiert sind, die werden irgendwann getriggert durch irgendwelche Umstände und dann explodiert dieses Wissen in uns hinein und dann ist man reif und sagt, okay, ich will das wissen. So wie ich damals eben gesagt habe zu meiner Therapeutin, du hast von spirituellem Lernen erzählt, was ist das bitte? Ich will wissen, was das ist. Und dann ist man reif dafür und dann fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Leute trifft, die einen keinen Unfug erzählen, weil davon gibt es unglaublich viele. Und es ist schrecklich, wie hier mit Malen nach Zahlen Sachen in die Welt hinausgegeben werden, die einfach nur Humbug sind. Mhm.
Glauben Sie, dass Sie das noch erleben werden, dass die Menschen, ich nenne es mal ganz sportlich, auf dem Globus vernünftig werden und erkennen, okay, egal wie Sie das jetzt nennen, aber gegen die Natur leben, das ist gegen eine höhere Ordnung zu leben und das geht nicht auf. Erleben wir das noch? Erleben Sie das noch? Oder ist das eben auch ein Wunsch, dass es gerne ist, weil Sie auch Kinder haben, da muss man ja vielleicht auch so denken, aber dass das zu spät ist, weil die Menschen sind so egoistisch, wir kriegen die Kurve nicht mehr.
In der Tat, ja, die Menschen sind egoistisch, sie sind gierig und sie denken nicht lange, sie machen einfach, ohne drüber nachzudenken und reden auch viel, wenn der Tag lang ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen, weil die Weichen eigentlich schon gestellt sind. Die Weichen dafür sind längst gestellt. Von daher eben jetzt auch dieses letzte Aufborden mit einer 5G-Technik, die eben die Zirbeldrüse lähmen wird, um diese Verbindung nach oben, diese Stromabnehmer nicht mehr hochfahren zu können, die sind in Not. Also diese Techniken.
Also die Technik, die wir immer mehr draufsatteln, um die Probleme, die wir selbst mit Technik geschafft haben, in den Griff zu bekommen, dieses ständige Hochrüsten mit dem, das wird nicht funktionieren. Die Menschen werden weniger Technik einsetzen, die Menschen werden zurück zur Natur gehen und zu Fuß, sagen Sie das so?
Nein, die Menschen werden nicht unbedingt zu Fuß gehen, das glaube ich nicht. Wir werden andere Möglichkeiten finden. Also Tesla hat einfach diese Techniken schon vor ganz langer Zeit in die Welt gebracht und wir haben die Möglichkeiten. Und die Menschen werden nicht unbedingt zu Fuß gehen, das glaube ich nicht. Wir werden andere Möglichkeiten finden. Also Tesla hat einfach diese Techniken schon vor ganz langer Zeit in die Welt gebracht und wir haben die Möglichkeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, also wir haben sehr, sehr viele kluge Leute. Also wir haben unglaublich viele, die nicht so klug sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wir haben sehr, sehr kluge Leute, die an entsprechenden Stellen sitzen und die sehr wohl wissen, was sie tun und die dieses Wissen aufgreifen.
Herr Norman, eine allerletzte Frage an Sie. Ich finde das gut, wenn Sie die Menschheit, wenn Sie der eine Chance geben, wenn Sie das positiv sehen und sagen, die Zeit ist reif und wir werden letztendlich durch den Gesamtkontext in die richtige Richtung gestoßen, weil anders geht es gar nicht. Aber seit ich auf diesem Planeten bin und wenn ich mir die Geschichte angucke, ist die menschliche Geschichte ein Hauen und Stechen, ein Verbessern von Technologie, um sich gegenseitig möglichst effizient umzubringen. Warum eigentlich dieses Jammertal, wenn das doch ein Schulungsplanet ist? Es ist, also seit es den Menschen gibt, ist Krieg sein Weg.
Mhm. Ja, also es gibt eben diese Entwicklung innerhalb dieser Erdengeschichte oder dieses Mysteriums Mensch, dass ein Meteorit hier eingeschlagen hat und dieser Meteorit dann eben auch ganz neue Situationen geschaffen hat, dass vorher die Menschheit sich nicht an die Gurgel gegangen ist, dass die friedlich miteinander gelebt haben. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser Meteorit hier war, hatten sich energetische Ströme entwickelt, die genau das bewirkt haben, dass die Menschen sich an die Gurgel gegangen sind. Und genau dieser Meteorit oder genau dieses Metall, das jetzt immer noch in der Erde, in der Oberfläche liegt, scheint jetzt unser Heil zu sein und diese entsprechende Energie zu bündeln und auszusenden, die wir brauchen, damit wir tatsächlich umdenken. Also es ist nicht nur die Menschheit, die aus sich heraus eine Kehrtwende einleiten wird, sondern es ist diese Strömung, die auch von außen kommt, die uns hilft. Also wir haben gigantische Helfer außen. Das hat Reich schon in seinen Büchern, in seinen Forschungen damals geschrieben, dass er am Himmel Raumschiffe sieht und dass eine Armada steht, die einfach aufpasst, dass mit der Erde kein Unfug geschieht, weil die Erde einfach kostbar ist. Mhm. So wie alles, was wir hier erleben, sehr, sehr kostbar ist. Und in dieser Kostbarkeit ist es natürlich eine Traurigkeit, wenn man sich erstmal an die Gurgel geht. Aber wie sollen wir anders lernen? Wir lernen nur aus dem Drama. Mhm. Das sehen wir auch ganz individuell an unseren Krankheiten. Erst wenn man richtig ernsthaft krank ist, dann fängt man an nachzudenken.
Glauben Sie an ein klassisches Erklärungsmuster, was ja die Kirchen auch gerne transportieren, einen Kampf zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel?
Ja, das ist der Weg, da bin ich fest davon überzeugt. Es gibt einfach dieses Spiel, es ist wie Schach. Da spielen die Schwarzen gegen die Weißen. Am Ende fällt man sich in die Arme und sagt, was für ein geiles Spiel. Wir lieben alle Spiele. Ja, wir lieben Fußball, wir lieben Handball, wir lieben Eishockey, wir lieben Volleyball. Dieses Spiel wird gespielt und wir spielen Schach. Aber was die Menschheit macht und was sie eben noch nicht erkannt hat, ist, wir spielen ein Vielfaches, wir spielen über 144 Bretter übereinander und nicht nur auf einer Ebene, wir spielen auch diagonal. Dazu ist der Mensch in der Lage und das ist er zum Beispiel vor allen Dingen nachts, wenn er träumt. So wie Hölderlin schon gesagt hat, erst wenn der Mensch träumt, ist er richtig Mensch. Mhm. Das ist das, was uns als Mensch tatsächlich ausmacht. Und das ist unsere Kapazität, das können wir. Und daran wird die Menschheit anknüpfen, die kommt dahin. Und wenn sie diese Kapazität erkennt, wird sie sich auch nicht mehr an die Gurgel gehen.
Mhm. Können Sie mir als wirklich allerletzte Frage beantworten, was das Leben ist? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es den? Was ist das?
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich alle ringsherum stellen. Der Sinn des Lebens ist nichts anderes, als genau diesen Schulungsplaneten zu durchlaufen und diese Herausforderungen, die ich mir selber gestellt habe, mir als Lektion angedeihen zu lassen und meinen Lernerfolg daraus zu ziehen. Also, egal wie, ist eine brisante Diskussion, also kein Bankdirektor ohne Bankräuber, kein Bankräuber ohne Bankdirektor. Also das ist ein Spiel, das gespielt wird. Und diese Lektionen sind Herausforderungen. Der eine eben als Dieb, der andere als normaler Angestellter in einem Betrieb. Und der eine ist sehr gierig, der andere vielleicht auch. Vielleicht nehmen sie sich nicht so viel. Also man kann es auch gut sehen beim Kommissar und beim entsprechenden Mörder oder Killer. Oder man konnte es gut sehen bei Robert De Niro und seinem Gegenspieler. Also das sind eben die entsprechenden Rollen, die wir haben. Die gilt es zu spielen, da gilt es zu gucken. Und es gab einen französischen Ausbrecherkönig, der auf der Berlinale mal gesagt hat, in dieser tiefsten, finstersten Zelle in meinem Gefängnis in Frankreich, in diesem Hochsicherheitstrakt, habe ich gelernt, zu mir selbst zu finden. Mhm. Und man kann mich noch so tief einsperren. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß heute, was ich für ein spirituelles Wesen bin. Egal, wie man da hinkommt, er hat es geschafft. Er ist da hingekommen, das war sein Weg. Alle anderen würden sagen, okay, ich wähle einen anderen Weg. Ich mache das über die Malerei oder ich mache es über meinen Arztberuf oder ich mache es als Journalist.
Wie viel von diesem Gespräch, was wir hier führen, ist tatsächlich real? Und wie sicher kann ich sein, dass allen Menschen, denen ich begegne, dass das nicht eine Version von mir selber ist?
Ja, das ist die Frage mit dieser Authentizität und diesem energetischen realen Bild, das man selber vermittelt. Ich bin natürlich in mehreren Welten zu Hause Und ich sehe mich natürlich hier in dieser dreidimensionalen Rolle, aber ich sehe mich eben auch in der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Zugleich sitzen wir zwei aber jetzt hier, begegnen uns, gucken uns in die Augen und haben einen intensiven Austausch. Und wenn ich weiß, ich spüre jetzt meine Fußsohlen ganz intensiv, weil ich gut geerdet bin und weil ich dieses Interview aus bestem Wissen und Gewissen heraus führe, dann weiß ich, es ist real und ich bin nicht irgendwo in einer Scheinrealität unterwegs.
Anton Peter Neumann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe von TweeTV hier, Goldeck, das Baumhaus, Fernsehen aus der Krone. Und ja, in diesem Gespräch, in diesen 90 Minuten, ging es im weitesten Sinne um das, was man Spiritualität nennt. Aber wir haben auch zum ersten Mal, seit es KenFM gibt, über Karma gesprochen, über Schicksal gesprochen, über wohin wir kommen und wohin wir gehen. Und wenn man da auf diesen Welten vollkommen neu ist, dann ist das okay. Aber man sollte sich vielleicht darauf auch mal einlassen, um seinen Horizont zu erweitern. Und meine Empfehlung ist an dieser Stelle, am ehesten mal einen Spaziergang in den Wald zu machen und das auf sich wirken zu lassen. Das kann helfen, über neue Dinge nachzudenken. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.